Mein Name ist Caroline Spanier von Battenfisch Spanier und Kühlingilott. Nancy kenne ich schon seit gut 10 Jahren. Damals war sie noch im Weinladen Schmidt in Berlin und hat in den Läden gearbeitet. Und es war immer toll, ihre Begeisterungsfähigkeit, sich aber auch vor allem anderen gegenüber zu zeigen. Eigentlich war ihr Weg vorbestimmt und dass sie Sommeliere ist, ist kein Wunder. Und sie ist vielen immer eine Nase voraus, weil sie ein unheimliches Gespür für Strömungen hat. Was sie aber auch hat, sie pflegt die Kontakte zu den Winzern über viele, viele Jahre, kann über die Jahrgänge sprechen, kann über die Arbeit in den Weinbergen und das Drumherum und die Geschichten hinter den Kulissen erzählen. Und das zeichnet sie total aus, dass sie da einfach sich ein unglaubliches Wissen angeeignet hat. Und Nancy ist für uns eine ganz tolle, weil sie auch einfach auf dem Boden geblieben ist, trotz ihrer vielen, vielen Erfolge. Sie ist ein toller Mensch, ein sehr empathischer Mensch, weiß auf die Leute zuzugehen. Und sie gehört für uns zu einer der ganz, ganz Großen in der Szene.
Ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Sommeliers unserer Zeit. Bei meiner heutigen Gästin hat man gar nicht die Chance, sich ihr in irgendeiner Form zu entziehen, denn sie strahlt mit einer unfassbaren Lebensfreude. Verspielerisch lebt sie Kompetenz, Authentizität und Tiefsinn. Und das begleitet von einem unfassbar charmanten Lächeln, das einlädt, nicht nur ein Wort mit ihr zu wechseln. Und ich freue mich auf das kommende Gespräch mit der großartigen Nancy Grossmann. Nancy Grossmann einmal privat kennenlernen, wird nicht glauben, dass sie bereits 2019 Sommeliere des Jahres bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 2020 Sommeliere des Jahres im Gumio, 2023 Sommeliere des Jahres im Feinschmecker Gastro Award, 2023 Sommeliere des Rolling Pin Award und 2023 Sommeliere des Jahres in der Falstaff Wine Trophy geworden ist, weil sie so eine unfassbare, natürliche und herrlich lebensbereichernde Art hat. Wer Nancy Grossmann einmal im Rutz kennengelernt hat, der weiß, warum sie all diese Titel mit nach Hause, mit ins Rutz gebracht hat. Für sie war relativ schnell nach der Schule klar, dass sie kein Studium absolvieren, sondern einen Beruf erlernen möchte, und so erlernte sie ihr Handwerkszeug während der Ausbildung zur Restaurantfachfrau im Käfer Dachgartenrestaurant im Deutschen Bundestag. Direkt danach trug es sie an die Südküste Portugals in die weltberühmte Villa Joia mit 2 Sternen ausgezeichnet. Eine Saison in Ischgl im Trofana Royal Gourmet and Relax Hotel, eine Saison im Grand Restaurant des Grand Hotel Kronenhof in der Schweiz, eine Zeit im Gourmet-Restaurant Überfahrt in Rothach-Egern, eine Station im Restaurant Dallmayr in München. Seit 2011 darf sie sich IHK-geprüfte Sommelierin nennen. Eine Station im Restaurant Rheinstoff in Berlin führte sie danach in den Weinladen Schmidt in der Kollwitzstraße, wo sie als Filialleiterin und Sommeliere eine ganz eigene Philosophie um den Wein und vor allen Dingen um die Weinbetreuung ihrer Gäste aufbaute. Als Restaurantleiter und Sommeliere im Restaurant Lessing Regensburg durfte sie fast ein Jahr die Regensburger Weinliebhaber in ihren Bann ziehen, bevor sie als Sommeliere zu Anton Schmaus ebenfalls in Regensburg wechselte. Als vorläufiges Highlight ihrer Karriere kann man ohne Frage den Wechsel zurück nach Berlin zum unvergleichlichen Marco Müller ins Restaurant Rutz bezeichnen. Die Betonung liegt auf vorläufig, denn ich bin unfassbar gespannt, was wir alles von Nancy Grossmann noch erwarten dürfen. Wie schreibt gleich einer der renommiertesten Weinkritiker, wenn der Barolo der König des Nebbiolo ist, dann ist Cerretto die Royal Family von Alba in Piemont und die des Barbaresco gleich mit. Seit fast einem Jahrhundert kältet man Familienweingut Ceretto Weine auf allerhöchstem Niveau. Doch was macht dieses Weingut so unfassbar traditionell und zugleich zeitgemäß? Manchmal hilft es, um das zu verstehen, die Zeit einfach ein wenig zurückzudrehen. Die Familie betrieb Anfang des 19. Jahrhunderts einen kleinen gastronomischen Betrieb in Santo Stefano, Belbo, und stellte nebenher Wein her. Riccardo Ceretto lernte das Weinmachen und übersiedelte in den 1930er Jahren nach Alba. Er gründete die Casa Vinicola Ceretto und verarbeitete angekaufte Trauben zu Wein. In den 60er Jahren stiegen seine Söhne Bruno und Marcello in den Betrieb ein. Nach einem Besuch in Burgund erwarben sie Weinberge und führten komplett neue Methoden ein, die nicht nur die Stilistik ihres Hauses, sondern dann federführend nahezu einer ganzen Region veränderten. 1994 wurde auch ein Betrieb für Haselnussprodukte gegründet und 2005 zwei Restaurants in Alba eröffnet. Nach der Ausbildung in Alba sammelte Alessandro, der Sohn von Marcello, Erfahrung in Weingütern in Bordeaux, Australien, Kalifornien und Südafrika und ist nun verantwortlicher Önologe. Nach dem Abschluss der Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft sowie einem Marketing-Zertifikat an der University of California ist Federico, Sohn von Bruno, für das Sales Management verantwortlich. Lisa, Tochter von Marcello, ist für die Administration und Roberta, Tochter von Bruno, für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Im Jahre 1987 wurde die Cantina Ceretto Monsordo Bernardina am Stadtrand von Alba erworben, wo sich der Hauptsitz des Weinbauzweiges befindet und die Weine der vier Kellereien gesammelt und vermarktet werden. Hier werden die Weine aus Lange und Roero produziert. Die Weinberge umfassen ca. 160 Hektar. Natürlich ist es unfassbar spannend, gerade bei einem Benchmark-Produzenten wie Ceretto das Augenmerk auf die großartigen Baroli und Barbareschi, sprich die Nebbiolo, zu werfen. Aber gerade bei einem Produzenten, der eine solche Handfertigkeit, eine solche Eigendefinition für Rebsorten an den Tag legt, macht es unfassbar viel Spaß, Rebsorten, die durchaus attraktiv, wenn auch nicht so renommiert wie den Dolcetto oder den Barbera, zu probieren und somit die Handschrift des Weingutes kennenzulernen. Als der Weißwein im Piemont, als der Gegenspieler zum Barolo, wird der Roero gefeiert. Der Roero Anese aus dem Hause Ceretto ist ein finessbetonter, knackiger, frischer, mineralischer Wein mit einer ganz zarten Säure und einem Wein, den man sowohl als Solist als auch als Speisebegleiter für hochelegante Meeresfrüchte oder zu Gerichten mit einer vegetabilen Lastigkeit genießen kann. Eine der Spezialitäten des Piemonts, und da hat Ceretto ein wahnsinniges Händchen für, ist der Moscato. Der Moscato d'Asti aus dem Hause Ceretto. 5,5 Volumenprozent leicht mussierend wird die süße, perfekt ausbalancierten Wein, der absolut ideal in den Nachmittag, der kongenial zu vielen Süßspeisen und der einfach genial zu süße verlangenden Vorspeisen passt, weil der nachfolgende Wein die Möglichkeit hat, daran anzuschließen. Das Haus Ceretto beweist auf einzigartige Weise, dass man nicht nur die großen, hochgelobten, die hochdekorierten, die preislich exponierten Weine suchen, genießen sollte, sondern dass es auf jeder Qualitätsebene eine ganz eigene Interpretation der Rebsorten, der Stilistiken, der Charakteristiken gibt und dass es einfach Spaß macht, das Haus und damit die Philosophie kennenlernen zu dürfen. Ein großes Dankeschön dem Hause Ceretto für die Begleitung, für die Unterstützung bei unserem Podcast-Projekt. Und in diesem im gleichen Atemzug möchten wir uns auch für die tolle Unterstützung bei der Firma Schlumberger, dem Importeur für Ceretto-Weine, bedanken. Toll, dass es dank Ihnen möglich ist, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen.
Vielleicht kann ich damit loslegen, dass ich persönlich, aber es ist eine ganz persönliche Empfindung, das, was ihr hier macht, eigentlich total doof finde.
Warum?
Weil ihr eine Weinbar geraubt habt. Ach so. Also ihr wart ja wirklich eine Weinbar und ihr wart ja im Begriff der Weinbar. Letztlich in Berlin auch zu einer Zeit, wo die Szene unglaublich explodierte. Also ja, damals war ja in Berlin so eine ganz, ganz eigene Weinszene. Das ist so das eine, das ist das Persönliche, wahrscheinlich, weil ich selber lange Weinbar gelebt habe. Auf der anderen Seite, was hier raus geworden ist, das ist so mindblowing, das ist so unfassbar, dass ihr so eins der, jetzt mittlerweile ja das beste Restaurant in Deutschland, ihr wurde ja gerade gekürt als bestes Restaurant in Deutschland, reingebastelt habt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ganz am Anfang in der ultra kleinen Küche war das ja mehr ein Kunststück.
Die Küche ist noch genauso groß wie vorher.
Ja, dann Kunststück. Und auf der anderen Seite ist das Rutz ja letztlich dein Fundament, aber auch was du hier hingelegt hast. Du bist ja eigentlich mehr oder weniger, kann man so sagen, ohne despektierlich zu sein, aus dem Nichts mit einmal da gewesen. Da war Nancy und dann ganz schnell warst du irgendwie Sommelier des Jahres und dann ganz schnell warst du überall präsent. Ohne, und das bewundere ich halt wahnsinnig, ohne bunter Hund zu sein. Also du bist ja nicht so der Lauttreter oder der Schreihals oder die Instamaus oder sonst irgendwas, sondern du bist einfach du und das ist der Hammer. Da fragt man sich immer, was ist für dich Wein?
Was ist für mich Wein? Wow, du hast jetzt so viele Themen angesprochen schon direkt. Ja, Wein ist für mich ziemlich viel an der Stelle. Also es gibt keinen Tag in meinem Leben, wo es sich nicht irgendwie um Wein dreht. Ne? Ist schon verrückt. Oder man eine Weinflasche in der Hand hält. Das ist schon wirklich besonders an der Stelle. Und Wein bedeutet auch einfach ganz viel Emotion, ganz viel Leidenschaft und ganz viel tolle Menschen, mit denen man Kontakt hat an der Stelle. Zum einen die, die gerne den Wein trinken, zum einen die, die den Wein in die Flasche bringen und natürlich auch das Team, mit dem man täglich arbeitet, um den Wein am besten strahlen zu lassen. Mhm. Und das ist schon Wahnsinn, wirklich. Also ich muss jetzt nochmal weiter ausholen, wo du gerade gesagt hast, was hier hingelegt wurde mit dem Rutz. Vor 23 Jahren wurde das halt gegründet und es ist so eine Wahnsinnsgeschichte, die dahinter steht einfach auch. Ne? Also die Chausseestraße war ja nicht unbedingt immer so, wie sie jetzt ausschaut. Ne? Also das war ja da vor 23 Jahren noch so die I-Ecke.
Das war nicht die Prime-Gegend.
Das war überhaupt nicht die Prime-Gegend. Und wenn du heute noch Menschen oder den Berliner im Restaurant sitzen hast, die dir dann erzählen, dass sie mit Lars Rutz schon eigentlich ihre besten und ersten Weinerfahrungen gemacht haben, da ist das total besonders. Also da musst du erstmal so von Minute 1 schon Menschen faszinieren, in unterschiedlichen Dekaden, was wirklich einzigartig ist. Mhm. Und das jetzt wirklich genau, ich kann das verstehen, es gibt wirklich, gerade der Kiez leidet sehr darunter, dass die Weinbar nicht mehr hier ist, weil es war wirklich auch ein Knotenpunkt für Menschen, die hier schon sehr lange leben und auch die Weinbar immer gefeiert haben. Aber wie gesagt, die Küchengröße hat sich nie verändert, jetzt seit dem zweiten Stern. Und die zwei Konzepte, die Küche hat ja am Anfang zwei Konzepte aus der Küche rausgeschickt. Weinbar nach unten und oben dann halt das Gourmet an der Stelle. Und das war schon, also das war jetzt nach den Lockdowns gar nicht mehr möglich, nachdem die alle noch mal mehr Zeit hatten, darüber nachzudenken, wie sie es jetzt noch mehr ausfallen können auf dem Teller, dass du dann zwei Konzepte weiterschickst. Mhm. Und außerdem auch, wo diese ganzen Abstandsregulierungen auf einmal in Kraft getreten sind, hat das ja auch gar nicht mehr, da war ja kein Feeling hier unten denn an der Stelle. Das war komisch mit dem Abstand. Und dann haben wir dann natürlich gesagt, dann machen wir ein Konzept auf beiden Ebenen. Und so kam es dann schleichend.
Na, ich hatte persönlich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als das Restaurant immer prominenter wurde, hat die Weinbar ohnehin Platz geben müssen oder Platz oder freigemacht für die Prominenz, für auch diese Entwicklung des Restaurants. Du hattest ja auch einige, wenn wir bei Prominenzen, einige prominente Vorgänger, egal Billy oder Hendrik oder eben Lars, ist sowas eher Freud oder Leid, ist sowas Herausforderung, Ansporn, ist sowas, oder warst du da komplett frontfrei und hast gesagt, hier, ich mach mein Ding?
Ja, ich mache mein Ding. Ich hatte das große Glück, dass ich als erste Frau in diese Prominenzriege eingestiegen bin.
Macht das einen Unterschied?
Ja, ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Das ist also nach wie vor in der Weinwelt ist ja schon das sehr männlich dominiert, was jetzt sich auch natürlich auch im Wechsel besteht. Aber ich glaube auch hier in der Institution war das schon nochmal anders. Und ich glaube auch vielleicht der ein oder andere hatte halt extrem große Fußstapfen, die dann sozusagen ausgefüllt werden mussten. Und das hatte ich irgendwie nicht, weil ich irgendwie, ne, also man hatte mit mir gar keinen Vergleichswert irgendwie großartig, denn an der Stelle mit einer Station davor, wo ich, also ich habe ja kontinuierlich, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe, in sehr renommierten Häusern gearbeitet, habe mit sehr vielen tollen Sommeliers zusammengearbeitet und wo das im Reinstoff dann nicht mit der Sommelierstelle geklappt hat, bin ich ja dann in den Handel gegangen und habe mich aber kontinuierlich auf diesen Zeitpunkt vorbereitet, dass der kommen wird,
Bewusst oder unbewusst? Also hattest du das im Sinn oder hast du gesagt, also
ich
okay,
ich wollte schon nochmal wirklich ins Restaurant. Es war immer mein großer Traum gewesen, wirklich dieses Restaurant und auch wirklich was Schönes mit zu erreichen. Ich war ja wirklich in sehr hochdekorierten Häusern und dass dann wirklich am Ende so eingetreten ist, dass der dritte Stern gefallen ist. Wir reden ja alle immer nicht laut über so eine Sachen, aber natürlich hast du einen gewissen Anspruch an dich selber und das, also ich finde, Ziele muss man haben und das ist auch nicht irgendwie verkehrt, das anzusprechen.
Und war der Handel für dich selber dann eher eine hilfreiche Station oder
total,
war das?
Total. Also um auf jeden Fall zu verstehen, wie es wirklich so Winzerseite, Handelsseite, ja. so als Zwischending auch nochmal zwischen dem Gastronom, das hat schon im Verständnis sehr viel gebracht, definitiv. Mhm.
Ich finde, im Handel berät man ganz anders als im Restaurant.
Ja.
Wenn man hat kein direktes Feedback, was ja der große Vorteil uns bei Sommeliers ist, dass die ein direktes Feedback haben, dass die erleben können, wie die Weine ankommen, wie die Leute damit aufgehen, wie sie auch entspannen.
Da musst du erstmal umdenken, ne? Also ja. das war, ich hatte das schon und gerade, ich habe 3 Jahre im Kollwitz-Kiez den Weinland Schmidt dort gemacht und das war, ich habe direkt gemerkt, da sind natürlich ganz viele Stammkunden auch und die kommen dann samstags vom Markt, sagen, jetzt gibt es das, das und das zu essen und morgen gibt es das und das und dann suchst du ein paar spannende Sachen raus und die geben dir aber auch direkt Feedback, denn am nächsten Samstag hat gut gepasst, hat nicht gut gepasst, das mag ich so nicht. Natürlich lernst du die Leute dann natürlich besser kennen und auch ihre Trinkfenster an der Stelle besser kennen, aber für mich war es unheimlich wichtig auch zu, also natürlich habe ich meinen ganz eigenen Geschmack und meine eigene Handschrift, aber gerade, das darf man ja nie vergessen, auch im Weinhandel, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und das dann auch entsprechend als Sommelier zu empfehlen, ich finde, das ist immer auch, das muss dieses sich persönliche zurücknehmen in dem eigenen Augenblick, denn wie es da denn oft auch ist, ist schon wichtig auch, gerade auch um nachhaltig Wein zu verkaufen.
Wenn du selber ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
Ha! Kommt auf die Tageszeit drauf an. ich würde schon auch sagen, Riesling, definitiv. Riesling, ja.
Weil?
Weil, zum einen das Quirlige, also reden tue ich sehr gerne, schon an der einen Stelle. Ich glaube auch, dass ich ein sehr motivierender Mensch bin. Ich finde, und was Vitales. Riesling hat auch immer so eine absolute Lebendigkeit, etwas trotzdem aber Elegantes, nie overdosed. Ja, das Elegante auch mit dabei. Ja.
Könntest du dir ein Leben ohne Wein vorstellen?
Ja, gute Frage. Wahrscheinlich nicht.
Weil? Ja. Ich will nicht immer mit der Weil-Frage kommen,
ja,
aber es hat sich jetzt irgendwie
stimmt,
so ergeben.
Ja. Nein, ist gut. Warum nicht ohne? Ich glaube, das ist, also ich merke das ganz oft im Vergleich, wenn du, ich bin jetzt gar nicht so aus der großen Weintrinkerfamilie oder Winzersfamilie oder mit so einem großen gastronomischen Background gekommen an der Stelle. Und wenn ich das manchmal vergleiche im Freundeskreis, wie unterschiedlich sich alle entwickelt haben, auch gerade, dann merkst du oder dann bin ich immer in dem Augenblick sehr, sehr dankbar, was ich für Möglichkeiten bekommen habe durch den Wein und durch den Beruf, weil ich unheimlich viel schmecken und erleben durfte dadurch. Gerade wo ich auch auf unterschiedlichen Stationen bin. Wein kann so tolle Erlebnisse hervorrufen, ob es jetzt das Zwischenmenschliche ist, aber auch einfach das Gaumen, das Genussvolle. Und mir kann keiner sagen, in den richtigen Kombinationen kann das auch absolut befriedigend sein, wenn du ein perfektes Foodmatch hast. Das ist einfach, die einen gucken sich einen genialen Kinofilm an, gehen ins Theater, machen Sport. Ich gehe gerne essen und trinken.
Ich finde, das wird oftmals verkannt oder gar nicht ausgiebig genug beachtet, welche Möglichkeiten wir durch den Beruf und durch den Wein auch haben. Also nicht nur, dass wir in schöne Gegenden reisen können, das können ganz, ganz viele andere auch. Oder nicht nur, dass wir mehr oder weniger intensive oder lose Freundschaften quer durch Europa oder über den ganzen Globus haben, weil Wein halt unfassbar verbindet. Auch, dass man ganz viele positive Elemente hat, dass man überall mehr oder weniger arbeiten oder leben kann und das auch macht und dadurch ein unfassbares Spektrum seiner eigenen Persönlichkeit auch aufbauen kann.
Total, also und wenn ich mir überlege, wo ich überall Menschen kenne, mit denen ich, auch wenn ich sie jetzt nicht täglich sehe oder wöchentlich, aber ich einfach gute Verbindungen habe an der Stelle und das ist wirklich, ich habe auch nach der Ausbildung, wir sind immer überall auf der Welt unterwegs gewesen mit der Familie. Aber Deutschland habe ich so richtig kennengelernt, dank des Weins an der Stelle. Und das ist wirklich richtig schön mit der Identität und dem, was alles auch gelebt wird in den einzelnen Regionen. Super, super schön. Also das möchte ich gar nicht missen. Also das ist wirklich etwas, was auch den Beruf so toll macht an der Stelle.
Das Interessante finde ich in unserem Beruf, dass man es auch macht. Also ein Tischler kann es auch oder keine Ahnung, ein kann ja auch umherreisen, aber die machen es teilweise nicht so intensiv oder so ausgiebig, außer wahrscheinlich den üblichen Wanderjahren, wie wir es in der Gastronomie oft praktizieren. Daher also kann ich dann nur dazu animieren, weil ich merke, dass die jetzige Generation da auch ein bisschen phlegmatischer wird und gar nicht mehr so sehr irgendwie mal ein Jahr in oder dort in dem Land oder in der Ecke verbringt, sondern erstmal zufrieden damit sind, was sie zu Hause haben, also dazu animieren, nach außen zu gehen.
Ich glaube, da hat Corona auch sehr viel zu beigetragen, dass diese Sicherheit doch schon auch sehr gewünscht ist. Also wir merken das selber auch im Team, dass wir da jetzt gar nicht so eine Fluktuation haben. Wenn ich mir selber meinen Lebenslauf angucke, also für mich war es wirklich auch so, das hast du dann ein halbes Jahr auf der Saison gemacht und dann bist du weitergezogen, weil du mehr sehen wolltest auch an der Stelle. Ne? Und also einfach so viel wie möglich aufsaugen, solange du extrem flexibel bist. Also ich habe das gemerkt, aber auch jetzt natürlich meine Abstände wurden jetzt immer länger, wo ich natürlich auch älter geworden bin. Und das, weil du dann natürlich nicht mehr so super schnell einfach mal einen Umzug machst mit deiner Wohnung, wo sich dann
passt du nicht Jahre mehr in ein Auto angesammelt rein.
Ja, genau, das passt. Das ist genau der richtige Punkt. Das passt nicht mehr in ein Auto rein. Oder noch mit zwei anderen von der Saison mit drei Koffern. Das funktioniert halt nicht mehr. Aber es ist wirklich, ist für uns, glaube ich, halt super, super wichtig, halt dieses, genau das zu transportieren. Deswegen ist es echt schön, hier im Podcast bei dir zu sitzen und das auch nochmal so hoffentlich weiterzutragen, weil gerade der Nachwuchs, was auch Wein angeht, da müssen wir uns auch echt kümmern. Also es ist wirklich, dass dieses tolle Gefühl, was wir immer leben, wenn wir uns alle regelmäßig sehen auf den Veranstaltungen, dass das transportiert wird, das Wissen, dass die Kunst damit umzugehen, es zu servieren, die Emotionen zu transportieren, was wir bei den Winzern erleben und Menschen auch einfach dafür wirklich zu animieren.
Es ist das Begeistern, glaube ich, was das Ganze so sehr außergewöhnlich macht und auch die eigentliche Langfristigkeit dabei. Also ich habe es so oft in der Bar gehabt, dass Leute von vor 30 Jahren in die Bar kamen, sagten damals in Stuttgart, in der Speisemeisterei, da haben wir sie erlebt und wir wollten es unbedingt nochmal, oder bei Dieter Müller oder sonstiges oder Hendrik. Thomas erzählt es auch, das ist ganz früher aus dem Jakob, er kriegt immer noch Anrufe, wie toll er das gemacht hat und bei dir wird es nicht anders sein. Oder du hast vorhin erzählt beim Lars Rutz, dass der so nachhaltig in Erinnerung blieb und Leute jetzt noch von ihm reden. Und garantiert hast du auch deine Schar von Fans, die für die du prägend bist, also auch in deren Wein leben, in deren Entwicklung, in deren Genussmomenten und unfassbar nachhaltig.
Super schön. Also das ist auch etwas, was du, das kann dir ja keiner nehmen. Ne? Das ist, glaube ich, alle, die in der Gastronomie arbeiten und wenn du einen Abendservice hast, wo du merkst, dass der Flow da ist, dass die Gäste das genießen, auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Wir sind halt nicht das typische Gourmet-Restaurant an der Stelle. Bei uns ist es halt alles sehr, also ne, es läuft alles à pois, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Aber trotzdem ist es nicht mit dieser Versteiftheit an der Stelle. Es ist immer mit einer gewissen dezenten Leichtigkeit und auch beim Wein. Wir sind jetzt nicht das klassische, das hatte ich gerade am Wochenende das Thema, wir sind nicht so dieses klassische Gourmet-Restaurant, wo du jetzt alle Weine, nee, das hat mir ein Gast letzte Woche erzählt, stimmt, aus Finnland. Und er hat gesagt, es ist nicht die klassische Weinkarte, wo du die Weine findest, die du überall findest. Es sind im Schnitt auch oft Weine, die sind gar nicht so super teuer kalkuliert, aber man merkt, dass die Weine halt sehr bewusst ausgewählt wurden. Und das fand ich so besonders, wie er das gesagt hat, weil es ja immer wieder schön, wenn Menschen das auch dann wahrnehmen, dass es nicht nur irgendwie, also ich will nicht sagen x-beliebig, aber es ist natürlich, es geht nicht nur um den Namen, es geht, sondern vielmehr hier Tiefe, Deutschland, wir sind mit an der Spitze der deutschen Gastronomie und zeigen halt über 30 Seiten deutschen Wein erstmal an der Stelle. So.
Ich glaube, das Schönste ist dabei, wenn ein Gast das dann auch zum Ausdruck bringt, wenn er es artikuliert, weil ihr habt oftmals damit ja auch zu kämpfen, kann ich mir vorstellen, dass ihr zum einen Erwartungen gerecht werden müsst oder Neugierde oder es muss natürlich das Beste sein, weil andere sagen, ihr seid die Besten und weil andere euch über die Maßen hinausheben und dem gerecht zu werden, ist natürlich eine tolle Herausforderung, macht auch Spaß, aber wenn ein Gast sich dann doppelt ermuntert fühlt zu sagen, wow, das war jetzt aber, oh, dann ist es, glaube ich, ein Geschenk.
Das ist sehr gut nochmal in Worte gefasst, was ich, glaube ich, gerade gedacht habe, aber nicht so richtig formulieren konnte, weil das ist ja wirklich so, dass du am Anfang, dann kriegst du bestimmte Namen um die Ohren geschlagen und dann weiß ich immer schon, wenn ich das erste Weingut höre, dann sage ich immer, dann weiß ich immer schon, das haben wir leider nicht auf der Karte. Und dann weiß ich, kommen noch drei weitere und dann sage ich, die haben wir leider auch nicht auf der Karte. Ne? Und dann ist es aber umso schöner, wenn man dann sagt so, ach, ich könnte aber das servieren und das und mache eine Auswahl davon. Und am Ende sagen die Gäste, sie hatten trotzdem einen phänomenalen Abend. Mhm. Ist natürlich, man muss immer mit einem Auge natürlich auch auf die Wirtschaftlichkeit gucken. Also da haben wir natürlich auch einen Weg gemacht an der Stelle, wo sich die Weinflaschenpreise einfach auch nach oben entwickelt haben. Das war auch, also das war sicherlich auch schon mal so, dann wurde es ein bisschen angepasst, aber ich glaube, da haben wir jetzt auch einen extremen Sprung nach oben gemacht an der Stelle, einfach auch in der Wertigkeit. Aber auch das liegt daran, dass das Publikum natürlich auch da ist und wenn aus Übersee jemand kommt oder das internationale Verständnis für sehr hochpreisigen deutschen Riesling, das geht schon auch, was im Vergleich zu Burgund ja oft immer noch sehr human ist.
Ich glaube aber trotz allem, dass es eine Klasse oder eine Qualitätsebene ist, wo mehr oder weniger der Preis relativ ist. Beim Chanel-Kleidchen würde ich auch nicht sagen, okay, es kostet jetzt aber 1000 Euro. Es ist halt so, weil es halt einen eigenen Stil hat, weil es eine eigene Charakteristik, wenn man damit natürlich auch eine Weiterentwicklung dann irgendwo garantiert. Und,
ja, das stimmt.
Und ich finde manchmal so die Preisdiskussion dann eher sekundär. Es ist eine persönliche Entscheidung für einen Unternehmer, ist ohne Frage. Oder für einen Sommelier oder wer dafür verantwortlich ist, aber die Entscheidung trägt man oder trägt man nicht. Und da will ich auch gar nicht Arroganz leben, dass man sagt, na, dann bleib doch weg. Sondern es ist einfach, es passt meistens zum Gesamtkonzept. Und derjenige, der sich das überlebt, der lebt das dann auch in seiner Art und Weise. Ja. Hattest du Vorbilder?
Hatte ich Vorbilder.
Gibt es jemanden, der dich geprägt hat? Rein Vinophil? Als Winzer, als Sommelier, als Gastronom, als...
Also ich habe schon, also wenn ich mir überlege, das erste Buch, was ich in die Hand gedrückt bekommen habe in der Ausbildung noch im Reichstag, das war in der Tat von Paula Bosch. Dann habe ich als nächstes Christina Fischer verschlungen und was mich dann wirklich noch so richtig in diesen deutschen Wein mit reingeholt hat, was ich aufgesaugt habe zu der Zeit, waren die Bücher von Stuart Pickett an der Stelle. Also das war wirklich... da bin ich einmal komplett durch. Da war ich auch sauer, wenn ich keine Zeit hatte, das zu lesen, weil ich zu den Zeitpunkten irgendwie noch zu viel arbeiten, also was heißt, nur gearbeitet habe und keine Zeit hatte zum Lesen.
Wann hast du deinen ersten Weinmoment? Also diesen, wo du sagst, nicht einfach jetzt mit Freundinnen, wir trinken ein Glas Wein, sondern wo du sagst, wow.
Ich glaube, den ersten Weinmoment, den hatte ich wirklich in der Tat, wo ich kapiert habe, was Aromen im Wein bedeuten. Das hatte ich definitiv noch in der Ausbildung, wo wir auf der ersten VDP-GG-Tour in Berlin waren. Da war das noch in den KPM-Hallen und das war für mich so der erste Moment, wo ich gedacht habe, so verrückt, was so, probier ein Glas nach dem anderen und das ist alles so unfassbar schön,
War es die Unterschiedlichkeit oder war es die...
Das waren die Aromen. Es war einfach so diese Intensität, dieses Tiefe, diese Strahlkraft, dieses Frische, das war alles für mich ja in dem Augenblick. Ich habe dann erstmal kapiert, das, was wir vorher in so einem Nosing-Seminar gemacht haben, dass das so auch wieder wirklich wiedererkennbar ist und dass man das auch auf eine Art wirklich in so Kürze der Zeit eigentlich auch lernen kann und man sich da schon extrem weiter... bilden kann in so kurzer Zeit, was Aromen angeht an der Stelle.
Ja. Was wärst du geworden, wenn du kein Sommelier wärst? Oder hattest du schon mal den Wunsch, irgendwie einen anderen Berufszweig zu belegen? Oder?
Mich hatte die Oberschule ausgespuckt und ich wollte Politikwissenschaften studieren.
Echt?
Weil ich das irgendwie interessant fand, auch irgendwie generell Geschichte und Politik. Aber ich bin so dankbar, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich glaube, da wäre ich nie so glücklich geworden, wie ich es jetzt bin. An der Stelle.
Also Wein durch und durch?
Voll, ja.
Bist du Gastgeber oder Weinmensch? Also ich weiß, man kann das ganz, ganz schlecht separieren, gerade als, als Sommelier, wenn man natürlich im Fundament immer Kellner sein sollte oder Dienstleister oder wie auch immer, also es ist total wertungsfrei. Aber manche sind ja eher so die weinaffinen Menschen, die das Ganze dann so nur Wein, 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 und andere wollen den Wein als Mittel zum Zweck nehmen, um den Gast glücklich zu machen. Kannst du dich da irgendwie...
Also das muss man einfach nochmal kurz runterbrechen. Also mich kannst du in einem Bankettservice stecken, mich kannst du in eine Station stecken und ich kann dir trotzdem die Station führen und den Wein dazu machen. Das habe ich Gott sei Dank dank meiner Ausbildung wirklich geschafft, dass ich da Frühstücks-, Mittagsservice, Kaffee, Kuchen und Abendessen dann mit à la carte und Weinverkauf oder mittags dann auch schon mit drin, das wirklich machen kann. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit so entwickelt. Natürlich haben wir jetzt hier nur noch einen Abendservice und ich weiß auch nicht mehr, ob ich jetzt so einen 12-Stunden-Tag mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen so locker packen würde in dem Alter, aber definitiv.
In dem Alter, ist klar. Oh.
Also ich finde, es gehört auch, also ich habe keine Tellerallergie oder Porzellanallergie. Ich fasse Teller an, ich fasse Gläser an, ich fasse auch Besteck an. Also ich bin da, ich finde, es gehört, also da diese innerhalb des Serviceteams so einen Cut reinzubringen. Ich finde es schön, wenn Aufgaben getrennt werden voneinander, weil es manchmal schwer ist, zum Beispiel die ganzen Reservierungsanfragen und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht mache. Ich bin glücklich mit meinem Artikelanlegen von Weinpositionen und Weinkeller aufräumen anderen Dingen, aber muss ich jetzt nicht, da reicht mir die Konfrontation mit dem Gast am Abend, das ist super. Also wenn wir jetzt Gastgeber und Sommelier an der Stelle so teilen würden, ja.
Was war die größte und kleinste Weinkarte, mit der du...
Die kleinste Weinkarte war wahrscheinlich die Station, wo ich in Regensburg war, bevor ich zum Anton Schmaus gegangen bin. Da war ich im kleinen Restaurant, was aber auch dort noch so der zweite Hotspot in Regensburg war, damals noch ich will jetzt nicht sagen Grill Royal, aber in den bayerischen kleineren Verhältnissen, wo man dann Freitag und Samstagabend hingegangen ist. Und ich glaube, also da war die Weinkarte, glaube ich, mit am kleinsten, würde ich fast sagen, ja.
Und die größte hier im Rutz?
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, die größte Weinkarte war in der Tat in der Villa Gioia, glaube ich. Da war die größte Weinkarte.
Ist Größe für dich wichtig?
Nee, ich finde halt, mittlerweile muss es halt wirklich auch, also A ist ja immer, du solltest es alles verkaufen können dann natürlich. Aber ich habe immer so einen schönen Moment, wenn ich dann merke, so der, auch wenn, und ich kann definitiv sagen, es ist ganz schön was passiert jetzt in den letzten 6 Jahren, also...
Das war nicht ein D-Zug, es war ein ICE, oder?
Ja, also so dieser Warenwert, der ist auch schon ein bisschen höher gegangen an der Stelle. Aber was auch im Vergleich, glaube ich, zu anderen Häusern wieder vielleicht auch nur eine Position an Flasche an Wert haben kann. Also es muss aber so in der Relation, was ein sehr gesundes, gutes Wachstum. Und wie sind wir jetzt darauf gekommen?
Ich habe ob Größe wichtig ist. Und,
ob Größe wichtig ist, genau. Glaube ich nicht. Aber es ist unheimlich schön, wenn du eine gewisse Diversität und natürlich auch eine Handschrift widerspiegeln kannst. Und das war, da hatte ich das Glück, dass ich wirklich, dass das vorher sehr, sehr runtergefahren war und ich das jetzt wirklich systematisch auch so die Grundlegung, dass wir auf Deutschland einen Fokus haben, das stand nie zur Frage, dass das irgendwie abgeändert werden wird. Ne? Lars ist mit internationalen Weinen auch an den Start gegangen, aber in der Entwicklung des Rutz hat man ja auch gemerkt, dass es immer mehr, natürlich haben wir die regionale Verbundenheit und auch gerade den deutschen Wein und das halt auch nochmal auszubauen. Aber wir haben jetzt auch also so Stellenschrauben wie Schaumwein wurde noch mehr, gerade auch so beim Champagner wurde noch einiges mit hinzugefügt von mir. Spanien, Portugal ist auch nochmal mit gewachsen. Aber auch nicht ausflippend. Also es ist immer so Sachen, Positionen, mit denen man spielen kann in den Augenblicken, wenn dann gewisse Namen nicht da sind und man vielleicht einen Moment schaffen möchte, um Menschen vielleicht mit einem Wein zu begeistern, den sie noch gar nicht kennen oder auch vielleicht auch in einer Preisklasse, in der sie sich sonst gar nicht bewegen würden.
Passiert sowas aktiv oder proaktiv oder eher weniger aktiv, dass du sagst, jetzt möchte ich Portugal ausbauen und dann gehst du auf die Suche und setzt dich abends hin und schaust 30 YouTube-Videos oder blätterst 15 Kataloge durch oder bist in dem Thema oder fühlst du dich inspiriert oder probierst du sowas bei einer Probe auf Messen
Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, ich habe Corte Sant'Alda noch Ende letzten Jahres mit aus Venetien mit auf die Karte genommen. Und da war ich in 2018, waren wir im Weingut dort. Und es war immer auf der To-Do-Liste für mich, dass ich das noch irgendwie mit integrieren möchte an der Stelle. Und jetzt, letztes Jahr, habe ich gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir das und setzen es komplett drauf. Man muss halt immer gucken, dass es so wirtschaftlich natürlich dann immer alles, ne?
Darf man nicht verkennen.
Den also Augenblick dann auch, dass man das jetzt noch machen kann an der Stelle. Und da habe ich versucht, es natürlich immer für alle Seiten passend zu machen an der Stelle. Nicht nur der Schönheit wegen, sondern wenn es dann noch passt an der Stelle. Deswegen ist es auch, also es gibt viele Dinge, die über einen längeren Zeitraum dann den Weg auf die Karte geschafft haben. Aber da wusste ich auch schon immer, dass ich sie gerne dort hätte. Hm. Aber es gerade in dem Augenblick halt einfach noch nicht gepasst hat, weil manchmal kann man halt nicht ausflippen. Ne? Also wenn wir uns das letzte Jahr, Anfang des Jahres angucken, da haben wir auch extrem erstmal geguckt, wo geht die Reise hin, was passiert. Hm. Es ist ja auch immer eine gewisse Unsicherheit in der Gastronomie jetzt leider gewesen oder generell auch in Deutschland. Ne? So, ne? Da willst du dich ja auch nicht verheben an der Stelle und so kommt das dann.
Und
aber die Größe ist nach wie vor, ich fühle mich da sehr wohl, also ich könnte jetzt nicht sagen, jetzt so, ach, da fehlt noch das und das und das und das. Nee, also man muss auch, ganz, ganz wichtig finde ich heutzutage, man muss auch einfach mal zufrieden sein mit dem, was man hat.
Ganz, ganz wichtig. Ja. Nicht immer nur höher, schneller, weiter, sondern einfach auch,
ja,
was du auch ganz toll ausstrahlst. Hast du irgendwo dein eigenes Weinherz vergraben? Also gibt es eine Region, gibt es ein Land, wo du sagst, da...
Oh ja, also das erste Weinherz habe ich auf jeden Fall in Portugal vergraben, das definitiv. Also ich glaube, das ist fix.
Durch die Zeit dort oder
aufgrund der... Ja, durch die Zeit dort, ist ganz viel, Portugal war ganz wichtig in ganz vielen Bereichen meines Lebens für mich. Und ich glaube, wenn ich einen portugiesischen Wein im Glas habe, bin ich da immer sehr, sehr glücklich. Freue mich auch drauf. Also um Pfingsten machen wir auch eine Weinreise, geht es eine Woche nach Portugal. Da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. War lange jetzt nicht da.
Ich finde, die sind so unfassbar underrated. Und das Interessante dabei ist, jeder sagt, die sind underrated, aber die sind schon seit 10 oder 15 Jahren underrated. Es traut sich keiner, sich da wirklich reinzuarbeiten oder das eben auch zu leben oder kriegen niemals diese Präsenz. Aber
Ich muss sagen, wirklich seitdem ich hier bin in der Weinbegleitung, haben wir jetzt wirklich schon viel Portugal auch mitgemacht. Ich finde einfach so diese Konzentration der Weißen, diese unheimlich unterschiedlichen salzigen Komponenten, die da auch mit zum Vorschein kommen, mit den ganzen autochthonen Rebsorten, super spannend. Also das, aber ich habe manchmal so Phasen, ich merke das immer so, Stammgäste von uns, die sagen dann auch immer so, die Woche war jemand aus der USA da und er meinte, ich habe jetzt 4 Gänge gegessen und ich habe noch keinen Riesling getrunken. Mhm. Und er hat gesagt, muss ich jetzt woanders hingehen, um Riesling zu trinken? Ich so, es tut mir total leid, Chef, aber diese Weinbegleitung ist irgendwie heute anders ausgestrahlt. Mhm. Aber es war, so ist das halt manchmal mit drin. Und manchmal habe ich dann halt einfach 4 Rieslinge mit drin. Das passiert auch.
Ist aber schön, wenn man das so emotional leben kann. Oder wenn man da nicht keinen Muss haben muss, sondern einfach so seine eigenen Phasen oder seine Entdeckung dann auch. Ja. Das wollen ja Gäste, glaube ich, auch. Dass man seine Entdeckung präsentiert und dass man letztlich das ja auch aufs Menü abstimmt. Und manchmal ergibt das Menü einfach kein Riesling. Weil's dann,
das ist ja manchmal einfach so. Aber deswegen haben wir trotzdem das erste Mal in 6 Jahren irgendwie 3 Rotweine in der Weinbegleitung, was wir so noch nie hatten und sonst immer sehr dafür kämpfen mussten, dass wir überhaupt erst einen Rotwein mit in der Weinbegleitung haben. Aber so ist das halt, wie das Menü das dann halt auch hergibt. Und das Essen steht im Vordergrund und wir versuchen es natürlich dann entsprechend zu begleiten und zu unterstützen und es noch toller dastehen zu lassen.
Zu der Küche von Marco Müller würde ich total gerne einmal Wein empfehlen. Denn ich glaube, dass er einen Küchenstil praktiziert, der uns Sommis relativ schnell an unsere imaginären Grenzen treibt. Es sind mit Sicherheit Gerichte, die man richtig anfühlen muss, um den perfekten Wein dafür auszuerwählen. Das ist manchmal mit Weißwein eigentlich noch ein bisschen einfacher, aber wenn wir einen Gast vor uns haben, der ganz gerne Rotwein trinken möchte, ist es richtig, richtig schwer. Und meistens dann, dass viele beim Rotwein ganz klare und definierte Vorstellungen haben, wie der Rotwein sein sollte. Es gibt für mich ein Weinbaugebiet, das es schafft, ein absoluter Arounder, also nicht nur für viele Gerichte als auch für viele Gäste zu sein. Und zugleich ist dieses Weinbaugebiet, obgleich es für einen gewissen Grundsinn an Qualität steht, komplett unterschätzt und fliegt so ständig unter dem Radar durch das die Rhone. Kein kleines Gebiet, 49.000 Hektar, also halb so groß wie die Gesamtheit aller deutschen Weinbaugebiete. Und es gibt zum Teil sehr ruhmreiche Namen im Rhonetal, wobei man oftmals auch vergisst, dass man das Rhonetal ganz klar unterscheiden sollte zwischen der nördlichen und der südlichen Côte d'Ironne. Und es gibt namhafte Weinbaugemeinden, wie im Süden Châteauneuf-du-Pape, im Norden Saint-Joseph, Condrieu oder der über die Maßen ruhmreiche Ermitage, auf welchem damals legendär der Chevalier Sterenberg um 1300 das erste Mal die Syrah-Rebe gepflanzt haben sollte. Die Weine im Ermitage sind ohne Frage unvergleichlich und einzigartig. Warum? Weil sie die Brücke schlagen zwischen einem kraftvollen, imposanten, eindrucksvollen, arombeladenen Rotwein, der aber zugleich sehr viel Filigranität, sehr viel Feinheit, Entwicklungsfähigkeit, Reifefähigkeit und einen recht starken Eigensinn in einem Atemzug in sich trägt. Es sind Weine, die in der Weinwelt eine ganz eigene Anerkennung und eine ganz eigene Imagepräsenz genießen und die ohne Frage sehr oft den Mittelpunkt in einer Genussfolge einnehmen möchten, wo es manchmal schade ist, den Wein einer Speise unterzuordnen, was aber wiederum die Aufgabe eines Weins oder die Größe eines Weines darstellen sollte, wenn er eine Küche wie die von Marco Müller begleiten sollte. Ein toller Kompromiss zum 136 Hektar großen, man kann schon fast sagen Monument, aber ich meine vielmehr den Weinberg, der sich oberhalb von Tarn-l'Hermitage erstreckt, ist das Gebiet, welches hauptsächlich diesen Berg umgibt, ungefähr 2000 Hektar groß ist und den sogenannten Cross-Hermitage, ebenfalls aus der Syrah-Rebe heraus produzierten Wein, der mit Sicherheit nicht so viel Potenzial, Reifefähigkeit, Intensität, Komplexität und Eigensinn hat, wie sein großer Bruder, der Hermitage. Es gibt Ausnahmen, die durchaus überraschen und das für ein Achtel bis ein Viertel des Preises. Einer der Weine, die mich richtig überzeugt und beeindruckt, begeistert haben, ist der Gros Hermitage aus dem Hause de Las. Die Vielzahl der Gerichte, die man allein zu diesem Wein, und das ist völlig unabhängig, ob der jetzt 1 oder 3 oder 5 oder 10 Jahre Reife auf der Flasche hat, präsentieren könnte, ist enorm. Die Faszination, die man sowohl bei einem Glas als auch bei einer Flasche, die Faszination, die man bei diesem Wein verspürt, und dabei ist es unabhängig, ob ich ihn als ein Einglaswein in einem Weinmenü, was natürlich für ein Restaurant grandios ist, als auch als ein Flaschenwein, wenn man nicht zu oft wechseln möchte, erlebt, ist außergewöhnlich. Manchmal reicht es nur, ein Glas von diesem Wein zu genießen, um ihn aufgrund seiner scheinbaren Perfektion zu erleben, sich dem zu ergeben und darin fallen zu lassen. Und manchmal ist es großartig, den Wein mit seinen Veränderungen, mit seinen Möglichkeiten zur Entwicklung in seiner gesamten Tiefe und Komplexität zu genießen. Und verantwortlich dafür ist das Weingut de Las, das mit unterschiedlichsten Weinbautechniken und trotzdem einer gewissen und ihm eigenen Handschrift den Wein in seinem originalen Kleid zu präsentieren. Das Spiel mit verschiedenen Hefestämmen, mit der Kombination aus spontan und mit Reinzuchthefen vergorenen Weinen, das Spiel mit verschiedenen Holzarten, das Spiel mit verschiedenen Reifegradationen während des Lesezeitpunkts verschaffen dem Wein eine ganz eigene Komplexität, dass man es richtig bedauert, dass er nur den Namen Cross Hermitage trägt. Interessant natürlich auch für uns Gastronomen, dass die Gesamtausstattung des Weines wertig mit einem eigenen Flaschenbild sehr außergewöhnlich sich präsentiert. Und der Gros Hermitage von de Las ist ein Wein, den ich jetzt in der Tat gerne mit Nancy trinken würde, denn er überfordert die Situation nicht, er kann sich dem Gespräch unterordnen und trotzdem dem sehr besonderen Geschmack von Nancy gerecht werden. Daher kann ich nur dazu animieren, trinkt mehr Gros Hermitage, trinkt mehr de Las, trinkt mehr Syrah und genießt den Moment.
Gab es mal einen Weinort, der dich beeindruckt hat? Also sei es eine Weinbar, ein Weinladen oder dass du sagst, in dem Restaurant wurde Wein auf eine ganz einzigartige Weise gelebt. keine Ahnung, mit Strohhalm getrunken oder?
Strohhalm? Nein. Ah, das ist cool. Also ich muss sagen, ich war jetzt das erste Mal am Samstag in der High Fidelity Bar vom Bernd Kreis. Fand ich wirklich einen ganz besonderen Ort, hat mich in vieler Weise sehr abgeholt. Gerade weil ich auch gute Freunde habe, die auch so musikaffin sind und ich da schon viel Schulung in der Vergangenheit erhalten habe, was wirklich auch Perfektion im Hören von Musik bedeutet. Und das hat mich in dem Augenblick, fand ich sehr, sehr genial, weil es dann halt alles, es kam eine tolle Weinkarte dazu, es kam dieser Sound mit dazu, das fand ich, hat mich sofort entspannen lassen, fand ich richtig, richtig schön.
Welches Instrument kann Wein am ehesten spiegeln oder reflektieren?
Das kommt klar, kommt glaube ich auch so ein bisschen auf die Region, den Winzer und alles mit an, aber drauf an, aber ich wäre da schon auf jeden Fall auf der klassischen Seite, also ich wäre da eher bei der Geige, dem Cello, so dieses tiefe, dich ergreifende, was sich am Ende dann auch zum Heulen bringen kann.
Findest du, dass Weinmusik passt?
Nicht immer, aber Samstag habe ich es jetzt wieder komplett auch miterlebt, aber das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, der Wein schmeckt wie XY, das gar nicht, aber es ist halt etwas, was es mit dir macht. Musik kann halt auch, ich weiß ganz genau, wenn ich mir gewisse Musikstücke anhöre, dann weiß ich, dass ich das, wenn ich das Lied zu Ende gehört habe, dass ich da heulend sitze, weil ich es einfach nur so schön finde, weil ich einfach, dass es mich emotional einfach so packt und ja, einmal aufreißt innerlich, das kann auch Wein, natürlich. Aber das ist so, das ist die Frage, wie kannst du das in Worte fassen? Wie kannst du Musik, die du hörst, die du fühlst, die etwas mit dir macht, wie kannst du Wein, der natürlich, den schmeckst du, den hörst du nicht, aber der kann trotzdem auch ganz viele Wellen in deinem Körper aktivieren und Emotionen. Jetzt wo ich auch fast nicht anfange zu heulen.
Kann ich nachvollziehen. Oder was ich mich da manchmal, oder nein, anders angefangen. Ich finde, beides hat den Vorteil und somit kann man das sehr gut vergleichen. Man kann es genießen, ohne es kennen zu müssen. Also man braucht kein Wissen dabei. Ja. Man kann sich einfach nur drauf einlassen, sowohl bei Musik als auch beim Wein. Ich finde das ganz extrem bei Natural Wein. Es gibt so zwei Arten von Weintrinkern, die Natural Weine, finde ich, genießen können. Das sind auf der einen Seite die Unwissenden und die Freaks. Und die Unwissenden, weil sie es einfach schmecken und sich drauf einlassen und das nicht rastern oder kategorisieren. Und die Freaks, weil sie halt genau irgendwie da meistens was suchen, finden oder beeindruckt sind oder sonst irgendwas. Und alle so in between, die halt Wissen haben, da passt das nicht ins Schema, passt es nicht ins Raster. Und da ist es dann eher schwierig. Und letztlich wollte ich darauf hinaus, findest du, Wissen ist bei Wein und Musik eher förderlich oder hinderlich? Also Wissen hilft immer im Leben, das ist klar. Aber verkopft man zu sehr, wenn man über Wein weiß? Also raubt man sich dann selber nicht eine gewisse Intuition?
Das ist halt die große Kunst, jeden Tag wach und aufmerksam zu sein und sich selber so zu begeistern und Spaß und Freude an der Sache zu haben. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Kunst. Wenn du Dinge, wie soll ich sagen,
Vielleicht das Kindliche in einem selber noch wach hältst, dass man einfach sich drauf einlässt. Also was ich so schade finde, ist, wenn ich was weiß über Musik, gehe ich in eine Oper und höre die Fehler. Und ich störe mich so dermaßen an den Fehlern, dass ich mich nicht drin fallen lassen kann, es genießen kann.
Gut, aber einen korkigen Wein wollen wir auf jeden Fall auch nicht trinken. Nee. Also ich glaube, da ist es halt, das ist auch das, was mich jetzt, glaube ich, so zum Überlegen gebracht hat, wo du gesagt hast, das mit den Natural Wein. Es ist halt das Komplizierte oder vielleicht auch das, du nimmst halt immer mehr Dinge wahr und du weißt, was Dinge bedeuten und was Dinge, wenn sie fehlerhaft sind, wie sie schmecken. Und wenn du das halt nicht weißt, dann nimmst du es vielleicht auch gar nicht wahr an der Stelle. Aber dem Punkt, wo du dann weißt, dass es ein Fehler ist, gewisse Bittertöne, gewisse Sachen, die, das ist schon was ganz das was Besonderes. Ist manchmal schon hinderlich, denn an der Stelle.
Ich glaube, allein darüber kann man 3-4 Stunden philosophieren, was ja auch viele dazu anregt, gerade eben in diesem Segment Natural Wine, die ja oft diskutiert werden oder wo es auch kein richtig und falsch gibt und wo ich ganz oft auch unhöflich werde in der Diskussion.
Also ich empfinde dich jetzt nicht als unhöflich, musste mich jetzt gerade wirklich nur konzentrieren, weil ich dazu eigentlich sehr viele Sachen zu sagen habe. Und das Ding ist halt, es ist schön, dass Wein so unkompliziert sein kann und das sollte es auch weiterhin gelebt werden. Mir geht es nicht darum, also mir persönlich, dass ich mit all dem und obwohl ich wirklich auch, also sagen zumindest Menschen, die mir sehr nahe stehen, dass ich schon manchmal den Hang zum Nerdtum habe. Aber trotzdem versuche ich Menschen trotzdem Wein sehr einfach zu transportieren. Ich bin auch nicht die Sommelier, die am Tisch steht und dann nur über Boden und Höhenmeter spricht an der Stelle. Ich lasse das an gewisser Stelle einfließen, aber ich wäge genau ab, welche Art Gast sitzt vor mir und was braucht er jetzt gerade, um hier den Wein in der Kombination mit dem Essen zu verstehen an der Stelle. Weil wir haben nicht unkomplizierte Gerichte. Ich muss manchmal auch über das ein oder andere Gericht einen Augenblick nachdenken, ob es mir dann in der Kombination, wie ich es mit dem Wein begleite, gefällt. Das ist, ich finde es für mich manchmal wirklich super hochkomplex, weil du musst, also was mir ja wichtig ist, wenn der Gast am Tisch sitzt, dass der nicht verstört ist, dass ich ihn mit meinem Wein Gespräch schon total erschlage. Deswegen, ich habe mir auch im Laufe der Zeit wirklich, und es ist mir auch wichtig, dass meine Kollegen, die über den Wein sprechen, dass wir es so machen, dass wir sie nicht erschlagen, die Gäste, sondern dass wir sie abholen und dass wir ihnen von Komponenten auf dem Teller berichten und was dann passiert in Kombination mit dem Wein, was wir wahrgenommen haben oder was, wenn ich merke, die Küche hat weniger Säure mit in dem Gericht, dass wir dann aber mit dem Wein und der Säure kommen, dass das dann verstanden wird, was das eigentlich miteinander macht. Das ist genau das, was du ja vielleicht vorhin versucht hast, also du hast es schon gesagt, dass wenn du keine Ahnung hast, was macht es denn dann? Aber viele Menschen kriegen das so in der Form dann von uns dann halt erklärt und verstehen dann eigentlich, was jetzt gerade Tolles eigentlich gerade alles stattfindet. Das sind ja manchmal Sekunden, die du erstmal lernen musst, dass du das realisierst, dass Essen und Wein sowas in dir auslösen kann oder so beeinflussen kann. So, das hat jetzt einen Augenblick gedauert, aber ich wollte es in die richtigen Worte fassen. Da war ja so ein kleiner Break mit drin. Aber das ist wichtig. Aber das ist halt dieses Gefühl, dass viele Menschen haben ja oft auch so, ach ja, oh, Sommeliers, alle eingebildet, alle. Ja klar, ne, die einen machen eine Selbstdarstellung draus, die anderen versuchen halt total, jeder ist anders, ne, an der Stelle. Aber wichtig ist am Ende, finde ich, dass die Gäste rausgehen und sagen, wow, das möchte ich jetzt genauso nochmal erleben an der Stelle. Und das finde ich, das leben wir, glaube ich, alle immer mehr, was Wein bedeutet.
Was du gerade erwähnt hast, finde ich unglaublich schwer. Du sagtest, die Kombination von Weinspeisen, dass die Küche, die bei euch serviert wird, also ich empfinde die als, zumindest als ich sie das letzte Mal dann irgendwie kennengelernt habe oder was man eben auch liest und sonstiges, als hochkomplex. Kannst du die theoretisch begleiten oder musst du immer probieren, schmecken, ausprobieren? Also es gibt für mich so gedanklich zwei Küchen, wo ich es mir nicht zutrauen würde, die aus der Theorie heraus mit Wein zu begleiten. Das ist zum einen von Christian Bauern von euch. Und es gibt so andere, keine Ahnung, damals Dieter Müller oder die alte Wohlfahrtküche oder Sonora oder sonstiges oder die Hans-Haas-Küche, wo man schon, okay, man sieht das Gericht. Klar kann es auch Überraschungen geben, aber es gibt dann so gewisse Safe Moments, wo man sagt, okay, das geht dazu. Aber eurer Küche würde ich never. Und kannst du das? Also jetzt, da du die Küche kennst und ja auch schon damit sehr vertraut bist, oder brauchst du immer den, oder hast du die großen Überraschungen?
Ja, es gibt wirklich, wir nennen das hier intern One-Shots. Ich kriege ja am Anfang das Gericht von unserem Küchenchef erklärt, dann mache ich mir Notizen, kann mir schon mal Gedanken machen, was jetzt an welchem Punkt es im Menü jetzt einen neuen Gang geben wird. Dann mache ich mir Gedanken dazu. Ich suche feine mir zusammen, was vielleicht chronologisch funktionieren könnte. Mhm. Aber das ist dann immer alles gut in der Theorie. Dann stelle ich mir, wenn wir dann wissen, wir haben Probe an dem Tag, werden die Weine aufgebaut, ich korreliere mir mein Probeglas mit rein. Und das Ding ist, dass ich schon oft festgestellt habe, dass auch so gut ich es mir zurechtlege, am Ende, wenn ich es dann nochmal probiere, ist es komplett anders an der Stelle. Und das ist auch wenn es beschrieben ist, kommt aber auch wirklich darauf an, wie es mir beschrieben wird. Und dadurch, dass Dennis, unser Küchenchef, mir die Gerichte erklärt, ist es oft schon so, dass ich schon ein sehr genaues Bild von dem, wie er mir detailliert es erklärt, es umsetzen kann. Also dann kommen auch manchmal diese One-Shots zustande. Mhm. Also wenn jetzt so gesagt wurde, er mir das schon genauso beschreibt, das hatten wir da und da mal, das hatten wir da und da, jetzt musst du dir das vorstellen in der Kombination und jetzt haben wir aber das so und so gemacht und jetzt das und okay, so. Volles Brett darauf. Das funktioniert manchmal, aber auch nicht immer. Also wir hatten jetzt auch schon, ich glaube letztes Jahr hatten wir 2 Desserts, der Waldboden. Das hat mich wirklich, glaube ich, mindestens 3-4 Wochen gedauert, bis ich das dann auch verstanden habe.
Echt, so lange?
Ja, weil es wirklich, es hatte Fichtennadeln oben drauf, es hatte so dieses Ätherische, dann war es wieder super sauer, Süßwein hat gar nicht dazu gepasst und ich bin ja eigentlich da immer ein sehr großer Fan von was Restsüßem am Ende. Aber es ging, es ging dann am Ende mit Orangewein.
Okay.
Es war so... aber es war spannend, es war für mich dann auch nochmal so eine Entwicklung, die ich selber dann dadurch leben musste und es ist ja auch immer eine Phase, es ist ja so ein Gang im Menü, ist ja auch nicht, dass er nur 2 Wochen im Menü läuft, sondern auch mal locker 3 Monate an der Stelle und was ich immer wieder spannend finde, ist dann, wenn ich weiß, dass der Wein keine 3 Monate hält und wir dann neue Weine suchen, manchmal ist es dann auch so, dass sich das Gericht natürlich in sich nochmal weiterentwickelt. Und dann ein neuer Wein, was mir dann am Ende noch besser dazu gefällt, was Neues mitfinde, weil es einfach sich das auch, ne? Kommt ja dann auch immer auf den Zustand drauf an, auf die Salzigkeit, auf meinen persönlichen Zustand an der Stelle, wie affin ich jetzt gerade auf Gerüche bin, Säure. Also es ist immer so eine Tagesform abhängig, aber dafür probieren wir es oft genug, dass wir das dann intensiv dann halt drauf abstimmen können.
Menüs werden bei euch selten komplett ausgetauscht und immer einzelne Gänge. Wie machst du es mit der Weinbegleitung? Mhm. Läuft das dann analog zum Gangwechsel oder machst du da jeden Monat neue, jede Woche neue? Du hast ja auch 2 verschiedene, soweit ich...
Ich hatte, also es war früher, hatten wir 2 Weinbegleitungen und dann haben wir immer, war es ganz oft, dass die Gäste gesagt haben, machen Sie doch Ihr Best-of, was Sie am besten finden. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weil ich mir dann auch selber eingestehen musste, dass ich nach wie vor alleine sozusagen, also es keinen offiziellen Kommis-Sommelier gibt. Ich habe eine rechte Hand, Clemens, aber der ist in der Ausbildung zum Sommelier. Der hat jetzt gerade seine Ausbildung absolviert gehabt, ist jetzt im 2. Jahr bei uns. Also er ist noch weit entfernt davon, Sommelier zu sein, aber er arbeitet hart daran, alles aufzusaugen, was es gibt. Aber
ist aber auch irre alleine.
Ja,
also wie viele Plätze habt ihr?
Na, wenn wir voll sind, machen wir 32, ja.
Wow.
Also wir haben es jetzt auch wirklich deswegen im Laufe der Zeit so umgestellt. Früher hatten wir nur oben, da habe ich das natürlich dann oben gemacht. Unten hatten wir noch einen Barchef, der dann sozusagen, und wenn was war, bin ich runtergegangen mit. Aber das hat sich definitiv natürlich verändert. Wir haben jetzt fest 2 Stationen, also ich brauche 2 Kollegen, die auch mit Weinbegleitung machen, weil du hast natürlich, muss ich auch sagen, eine super schöne Entwicklung. Viele Menschen, die sehr viel Vertrauen dazu haben, die Weinbegleitung zu nehmen. Und da ist es ganz essentiell, ich kann nicht an allen Tischen, wenn wir 3 Tische auf einmal haben, an allen Tischen die Weinbegleitung machen und parallel oben noch 2 Flaschen Wein verkaufen. No way. Deswegen haben wir starten zusammen in einer Station, dann gehe ich runter, dann springe ich wieder hoch, dann tauschen wir uns sozusagen die Station wieder aus und so, dass alle Tische entsprechend abgedeckt sind. Mhm. Ne? Dass ich immer wieder in die Weinbegleitung mit einsetzen kann. Und wir haben, ich habe dann wirklich, glaube ich, das jetzt 1 oder 2 Jahre schon her, ich habe aber auf jeden Fall die 2. Weinbegleitung abgeschafft. Mhm. Es war natürlich immer noch, wir haben es sicherlich alles von der Weinqualität sicherlich nochmal angehoben, aber es ist jetzt auch nicht exorbitant jetzt nach oben geschossen. Aber das ist der Punkt, womit ich für mich am allerzufriedensten bin, weil wenn auch ich mal nicht da bin, weiß ich, dass das immer meine Wahl ist. Natürlich können Gäste sagen, oh, das schmeckt mir nicht, und wir sind auch das Restaurant, was dann immer eine Alternative dazu finden wird. Mhm. Aber die Gäste fangen nicht an, sich ihre Weinbegleitung selber zusammenzubauen an der Stelle. Wenn zu dem Gang der Wein nicht passt und wir noch, dann ist aber intern geklärt, es gibt noch zwei Weine, die können wir alternativ anbieten. Im Idealfall funktioniert das, wenn nicht, ist ein besonderer Abend.
Nein, ich finde es auch ganz wichtig. Also es ist ja mehr oder weniger wie eine Geschmacksgemäldesammlung, die man dort präsentiert. Und wenn im Museum ich das eine Bild nicht so schön finde und das in meiner eigenen Dramaturgie da nicht hinpasst, dann kommt ja auch niemand und tauscht das Bild aus. Sondern ich habe dann eigene Präferenzen oder gebe mich dem hin oder gebe mich in deren Händen, wie ich in ein Theaterstück gehe.
Genau.
Wie wichtig ist die Dramaturgie dabei für dich? Also natürlich die Kombinatorik mit den einzelnen Gängen. Mhm. Aber ich denke, du machst dir auch Gedanken über die Dramaturgie. Also welcher Wein eben anfängt, welcher dann am Schluss oder wie intensiv oder wie die miteinander.
Ich finde es super wichtig, dass die Gäste, und machen wir uns nicht vor, wenn du das volle Programm nimmst, dann hast du 9 Weine plus den Aperitif. Ich bin mittlerweile wirklich schon so, dass wir auch dadurch, dass die Küche so aromenstark startet, dass du auch schon richtig den Kracher am Anfang mitsetzen kannst, ob das jetzt ein großes Gewächs ist oder ein Meursault, das kann gleich von Anfang an Feuerwerk im Glas sein an der Stelle. Also ja, da muss ich jetzt sagen, nicht, dass man früher hat man immer gesagt, sowas ganz Leichtes und ein Silvaner, und das passt immer gut zu Fischgerichten am Anfang. Ne? Das kann Silvaner auch, aber auch natürlich nicht unbedingt nur als Einstieg an der Stelle. Es ist wirklich so, dass ich finde, von der Dramaturgie, mir ist es wichtig, dass die Menschen animiert sind, auch wirklich Wein zu trinken. Es geht nicht darum, dass wir eine Doktorarbeit schreiben, sondern es soll A, natürlich sehr gut zum Gang passen. Es soll ein Trinkfluss da sein. Wenn mir natürlich der Wein nicht schmeckt, dann ist auch kein Trinkfluss da. Dann ist es halt so, ne? Aber dafür haben wir ja alle unterschiedliche Trinkfenster. Aber in der Dramaturgie ist es mir super wichtig, dass die Gäste halt auch nicht erschlagen rausgehen. Also, dass jetzt nicht irgendwie 3 Rotweine da sind und in der Abfolge und du 3 Tanninbomben bekommst, wo du danach dann eigentlich am besten auf die Couch oder ins Bett gehst und hinten drauf noch irgendwie einen aufgespritteten Wein, damit es dir dann gar nicht gut geht. Also, es ist schon so von der Dramaturgie, so wie die Küche es auch aufbaut, dass du sagst, die sollen ja hier auch rausgehen, die Gäste, und das soll nicht gibt es hier nicht vollgefressen, wenn du rausgehst. Es ist immer ein gutes Körpergefühl an der Stelle. Also so fühlt es sich gut, und so soll es auch mit Wein sein. Natürlich, der eine verträgt mehr und der andere verträgt weniger Wein. Aber ich glaube, von der Menge an der Stelle oder von der Intensität und diesem Alkohol, der dann drin sein ist, versuche ich so aufzubauen halt, dass es halt auch Rotweine sind, die vielleicht auch nur 12,5 Alkohol haben oder 13, und dann hat vielleicht mal ein Weißwein, weil er aus einer super heißen Ecke kommt, 15 oder 14. Habe ich auch früher gedacht, dass ich das niemals machen werde, aber das ist halt auch so eine Entwicklung, das hat bei mir stattgefunden in den letzten Jahren, wo ich gesehen habe, dass Santorini, Lanzarote, Teneriffa halt schon auch höhere Alkoholgehalte mit transportieren können, aber trotzdem eine Wahnsinnsalzigkeit und Mineralität, wo man dann gar nicht den Alkohol, wenn es gut gemacht ist, so vordergründig schmeckt. Aber da musste ich dann für mich auch einfach sagen, das habe ich jetzt einfach mal ganz anders kapiert.
Ist es aber nicht irre, über wie viele Sachen man sich mittlerweile Gedanken macht, was früher, keine Ahnung, 2003, 2005, nie ein Thema gewesen wäre. Also, dass man viel sensibler auch mit dem Thema, auch mit der Dramaturgie der Weine, der Präsenz, auch wie viel oder wenig man von dem einen oder anderen ausschenkt, auch in welcher Komplexität und Intensität die Leute es noch verarbeiten können. Oder eben auch, ja, welches Körpergefühl letztlich dabei wichtig ist. Finde ich unfassbar spannend. Bist du selber mehr Team Flasche oder Team Weinbegleitung? Also zum einen vom Servieren, was findest du spannender, interessanter, und zum anderen, wenn du selber essen gehst?
Kommt drauf an. Also wenn du eine Truppe hast, die du lange nicht gesehen hast und eh alle die ganze Zeit am Schnattern sind, muss ich ganz ehrlich sagen, dann finde ich es besser, wenn wir Flaschen machen an der Stelle, weil dann kriegt jeder mal das kurz Ruhe, wenn jeder mal die Weinkarte bekommen hat und was ausgesucht hat. Ansonsten bin ich aber auch definitiv Team Weinbegleitung und Team alkoholfrei. Es hat auch immer viel mit dem Menschen, der im Restaurant steht, zu tun, ob ich das probieren möchte an der Stelle. Also es ist schon immer, du musst ein gutes Gefühl genauso haben. Aber in der Regel, wenn ich irgendwo hingehe, gucke ich mir das vorher an, ob mich das reizen würde, und dann gucke ich, was ich gerade spannender finde, ob eine Flasche oder halt Weinbegleitung.
Welche hat dich beeindruckt? Also hat es eine Weinbegleitung, wo du sagst, oder auch eine alkoholfreie Begleitung, wo du sagst, wow, das hat mich in der Tat, da nehme ich so viel für mich persönlich, sei es von den Menschen oder sei es von der...
Also ich glaube jetzt schon eine ganze Weile her, weil ich glaube, das war definitiv im Vendôme bei Marco Franzelin. Da habe ich, muss ich mittags sagen, habe ich einer, hat eine mega Weinbegleitung auch rausgehauen. Und der ist ja auch so einer, der nicht nur, der macht halt auch etwas, was jetzt auch mal 15 Euro kosten kann im EK und dich aber total wegbeamt und dann wiederum aber ein Rich im Hauptgang, blind, wo alle dann denken, sie sind im Bordeaux. Ja, fand ich sehr, 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 sehr super stimmig.
Ausnahmetalent, oder?
Ja, Marco? Das war unfassbar. Fand ich, also das war so inspirativ. Das gleiche Erlebnis hatte ich auch bei René Antrag im Steirereck. Da waren auch sehr, also das fand ich auch super faszinierend an der Stelle. Warte mal, bei alkoholfrei war, wo war ich denn letztens, was ich auch so unfassbar gut fand? Fällt mir gleich nochmal ein.
Ist für euch ein Thema, alkoholfrei?
Ja, total. Also das war schon ein Einstellungsgespräch mit, also Marco hat auch immer gesagt, dass ihm alkoholfrei super, super wichtig ist.
Ja.
Es auch sehr viel von der Küche begleitet wird. Es auf jeden Fall ein Projekt ist, was nicht nur vom Service bespielt werden kann und dass es halt auch die Getränke wirklich auch aus der Küche mit produziert werden. Mhm. Ist-Zustand ist jetzt, dass wir wirklich ein Teammitglied aus dem Service haben, was täglich Kombucha-Muttern alles pflegt, die alkoholfreien Begleitungen in beiden Ebenen vom Restaurant vorbereitet, mit Eiswürfeln, mit eingefrorenen Gläsern etc. Flaschen abfüllt. Mhm. Das hat sich schon extrem zum Maximum, dass wir da, wie die Optimierung stattfindet, ist Wahnsinn. Also wie wir da angefangen haben und wie sich das jetzt weitergelebt hat, ist wirklich fast am Zenit, würde ich fast sagen.
Also läuft das bei dir noch mit rein oder ist die der Mitarbeiter dann separat dafür?
Sie ist für die Produktion zuständig und Dennis, unser Küchenchef, ist da definitiv auch das Magic Mind an der Stelle. Also wenn die Gerichte mit Marco sozusagen entstehen, läuft da schon parallel der Gedanke zur alkoholfreien Begleitung. Mhm. Wir probieren das dann genauso, wie wir den Wein zusammen mit dem Essen probieren. Probieren wir es dann. Und das ist halt dann, ich glaube, da ist jetzt auch, hat auch eine sehr starke Entwicklung stattgefunden, indem wir uns so gut abstimmen, weil du halt oft manchmal auch die Harmonie. Klar geht es nicht um die Harmonie zwischen alkoholfreiem und Wein, aber manchmal ist es schon auch wichtig, dass sich das Alkoholfreie ein wenig mehr am Wein orientiert oder am Gericht an der Stelle, dass du, dass dann derselbe Effekt entsteht fast wie beim Wein. Und das finde ich immer sehr beeindruckend. Und das stimmen wir schon sehr genau ab, wie, in welcher Form Säure, Salzigkeit, Frucht, Raucharomatik mit vorhanden ist. Aber findest es ist Wahnsinn, das schaffst du alleine, ist das unmöglich.
Ja,
das geht
ich.
Nur im Team, das ist, anders geht das nicht.
Wenn wir jetzt über einen Wein nachdenken, der absolut perfekt passen würde, der kommunikativ ist, der anspruchsvoll und trotzdem leichtfüßig ist und der genau jetzt in das Gespräch passen würde, wir denken dabei an Weißwein, dann darf natürlich eine Rebsorte nicht fehlen. Es ist ohne Frage die Königin der Rebsorten. Es ist eine der außergewöhnlichsten Rebsorten, die es in dieser Weinwelt, die es in dieser Rebsortenlandschaft gibt. Es ist der Riesling. Und ich finde, bei dem Exemplar, welches ich jetzt im Sinn habe, aus dem Hause Cullin-Giord von Caroline Spagna, aus dem Jahre 2018, den Riesling aus Nackenheim, hat man ein so exemplarisches Beispiel. Dadurch, dass er jetzt eine absolut perfekte Trinkreife hat, offenbart er seine Gänze, seine Komplexität, seine Fruchtpräsenz. Und das aus so einem intensiven, warmen Jahrgang wie 2018 hat man so viel Wein, dass man es fast gar nicht in Worte kleiden kann, dass man ihn nicht mit einem Schluck, dass man ein Glas, fast die ganze Flasche braucht, um den Wein seiner Gänze aufzulösen und zu verstehen, ihn aber auch nur einen Schluck lang genießen kann. Die Gelbfruchtigkeit, die leichte Exotik, die den Riesling auszeichnen kann, die zartgrünen, frischen Apfelnuancen, das leicht erdige, kräutrige, würzige, was diese Rebsorte auskleidet und dann kombiniert mit der Kühle des roten Hang, haben wir ein richtiges Paradeexemplar, was die Drittelung der Elternkulturen in dieser Rebsorte perfekt repräsentiert. Ein Elternteil ist Vitis vinifera, ein weiteres der weiße Heunisch und der Traminer. Geben dieser Rebsorte in ihren eigenständigen Charakterbildern das ihre mit auf den Weg. Der Traminer mit seiner ausladenden Aromintensität, der Heunisch mit seiner Struktur, seiner Kernigkeit, seiner Puristik und das leicht Wilde durch den Vitis vinifera. Riesling ist eine der Rebsorten, die einfach alles kann, die immer präsent ist, und wenn sie dann so zwischen den Welten, zwischen Jugendlichkeit und Reife, zwischen Extrovertiertheit und Tiefsinnigkeit, zwischen Eigenständigkeit und Kombinationsfreude sich präsentiert, wie dieser 2018er Nackenheimer Riesling, den man fast als Plusvariante hin zu den großen Gewächsen sehen muss. Und das aus Rheinhessen, was Caroline Spanier da auf die Flasche, man muss schon fast sagen, zaubert, ist unbeschreiblich. Undenkbar, dass dieses Gebiet vor 30 Jahren auf einer so renommierten Weinkarte wie die des Rutzes zu finden wäre. Es sei denn, es gäbe damals schon eine Sommeliere wie Nancy Grossmann. Dann packe ich den mal ein, gehe zurück zum Gespräch und ich bin sicher, Nancy wird sich freuen. Aber auch so, denke ich, ist es, glaube ich, oft unterschätzt. Du wirst wahrscheinlich nicht unbedingt einen Arbeitstag haben, wenn ihr um 18 Uhr anfangt, dass du 17.55 Uhr hier reinkommst und sagst, jetzt mal los, sondern es ist wahrscheinlich schon alles ein bisschen umfangreicher, oder? Was ist so ein typischer Arbeitstag bei dir?
Der typische Arbeitstag hat heute früh um 10 angefangen, dass mich der Datev-Mensch angerufen hat und nochmal Zugriff auf die Kassen brauchte. Also das ist immer... das ist unterschiedlich, ne? Also du hast Tage, wo du, wir versuchen da sehr auch auf unsere Stunden zu achten, aber definitiv ist so ein normaler Arbeitstag, ich nenne es auch immer gerne, heute ist der Alles-Anders-Tag. Es gibt Tage, da fangen wir um 14.30 Uhr an oder um 13 Uhr oder um 12 Uhr. Das ist unterschiedlich. Ich muss es für mich eintakten an der Stelle. Ich betreue das Rutzollhaus mit der Weinkarte auch an der Stelle. Wir hatten,
wow.
Ja, und das ist sozusagen unsere kleine Schwester, die ja da in Corona geboren wurde. Mhm.
Und enorm erfolgreich ist, oder?
Ja,
das mit ist als eine der besten Weinlokalitäten auch ausgelobt wurde. Ja. Und
ja, wow. Weinkarte hat sich da jetzt auch nochmal, haben wir ganz schön... letztes Jahr viel dran gedreht, auch nochmal mit drin, was wirklich was ein schönes Ergebnis rausgekommen ist an der Stelle. Und das ist wirklich toll, was jetzt für uns früher, guck mal, wenn ich zurück denke, die ersten Male, wo ich im Rutz war, habe ich bei Hendrik Thoma zur Beaujolais-Verkostung hier gesessen in der Weinbar. Ne? Und das war natürlich, das leben wir jetzt nicht mehr so, dass hier im Rutz jetzt an der Stelle Verkostungen durchgeführt werden. Ne? Hm. Wenn sowas mit Winzern oder den Weingütern stattfindet, dann machen wir das im Zollhaus. Da haben wir jetzt die Schmugglerscheune an der Stelle, wo es wirklich nochmal der Platz da ist, auch mittags schon mal was sozusagen gekocht werden kann, was damit nicht hier alles komplett aus dem Rhythmus rausgeht. Das ist schon ein toller Zugewinn an der Stelle.
Hm. Aber auch eine mega Aufgabe. Also wenn da neben deiner eigentlichen Aufgabe dort noch so eine starke Präsenz hast.
Ja,
also
wir suchen auch noch auf jeden Fall für den Standort dann wirklich einen Jungsommelier an der Stelle, der Lust hat, sozusagen in guten Strukturen sich an der Stelle auch wirklich, da kann man viel lernen. Ich meine, da gibt es viel Freiheiten, tolle Weine, aber da sind wir definitiv auch noch auf der Suche. Ne?
Also, ein größeres Spielfeld gibt es, glaube ich, gar nicht. Und dann als Sparringpartner mit dir.
Besser kannst du gar nicht lernen, ja. Und großartig. Dann kannst du also da wirklich mit viel Freiheiten. Aber es ist halt auch nicht so einfach, denn da...
Ja, aber aus der Herausforderung erwächst man. Mhm. Also es ging dir ja dann genauso letztlich, dass wenn man das dann leben muss, dann lebt man es und dann nimmt man das als Chance. Wann trinkst du selber Wein? Also nicht degustieren oder nicht nur, ich muss mal 10 Probeflaschen durchprobieren, sondern ich sitze da und volles Glas und los. Also es geht nicht ums Saufen, sondern um einfach sich drin fallen lassen.
Die Dynamik kommt ja dann erst später. wie oft? Naja, am Wochenende passiert das schon, gerne. Ja, aber auch nicht jedes Wochenende.
Wann ist für dich der absolut perfekte Weinmoment? Also findest du, man kann den schaffen? Ist Wein planbar oder ist das immer eine...
Ah, planbar ist es schon, wenn du ins Restaurant gehst an der Stelle, denke ich, und du tolle Kollegen triffst, da ist es schon auf jeden Fall planbar, da weiß man, dass was passiert an der Stelle. Oder halt eine tolle Weinbar, wo du weißt, dass einen tollen, mit tollen Leuten, da denke ich, sind schon tolle Weinmomente planbar an der Stelle. Das definitiv.
Auch zu Hause, dass man sagt, oh, die Musik und das oder...
Ja, aber ich merke, also ich trinke momentan gar nicht wirklich viel. Ich habe jetzt, glaube ich, das letzte Mal Wein getrunken zu Hause an Weihnachten. Ist jetzt schon noch eine Weile her.
Hast du zu Hause einen Alltagswein, wo du sagst, der ist immer im Kühlschrank?
Nein, ich trinke, also da bin ich ganz weit von entfernt. Ich habe keinen, ich trinke zu Hause, glaube ich, nur Wein, oder was ich glaube, ich weiß, ich trinke Wein eigentlich nur, wenn ich Besuch bekomme an der Stelle und dann eine Flasche aufmache an der Stelle. Aber ansonsten wird zu Hause nicht getrunken.
Findest du es gibt, oder findest du, dass es ein Getränk gibt, was mit Wein vergleichbar ist?
Nein.
Auch nicht irgendwie Spirituosen, Tee, sonstige Mixgetränk oder...
Ich finde, natürlich hast du andere Getränkegruppen, die dir ganz viel geben können, aber die nicht vergleichbar sind in den subtilen Momenten wie Wein, finde ich persönlich. Also natürlich kannst du auch eine Spirituose haben. Die Spirituose ist aber nochmal ein ganz eigenes Universum, was durch den Alkoholgehalt, finde ich, nochmal ganz anders wahrgenommen wird an der Stelle. Mhm. Und auch Tee. Tee, finde ich, ist hochkomplex und hat super elegante Züge. Gar keine Frage, wo du dich auch nochmal auch anders ausnörden kannst, als wie bei der Spirituose. Mhm. Aber es ist nicht wie beim Wein.
Mhm. Also ich bin da komplett bei dir, aber ich kann es irgendwie nicht akzeptieren, dass Wein so in seiner Art so einzigartig ist, also so ein Alleinstellungsmerkmal
hat. Warum kannst du es nicht akzeptieren?
Muss ja irgendwas geben, was da eine ähnliche Geschmackserfüllung hat, was eine ähnliche Neugierde aus...
Wein und Bier, das ist ganz, also das muss ich dann auch erstmal, also das habe ich auch total rausgestrichen, gab es auch oft immer irgendwie noch ein Bier in der Weinbegleitung oder Getränkebegleitung, das sind dann persönliche Vorlieben, aber ich finde halt... Bier kann sicherlich auch Eleganz transportieren an der Stelle, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn es dann wirklich in die höheren Grade geht, dann ist es immer Wein. Für mich persönlich.
Bier hat auch nicht die Komplexität oder hat auch nicht die animierende Genussfreude, finde ich. Also das, gerade wenn man gehaltvolle Biere hat, dann ist man irgendwie nach dem zweiten Glas geschmackssatt. Also das bleibt einem oftmals im Hals stecken. Ich will kein Bierblaming machen oder Bierbashing, sondern...
Das ist schon gut, dann muss ich das jetzt gerade nicht übernehmen. Nein.
Wie wichtig sind für dich, wenn du Wein servierst oder wenn du Wein trinkst, die Randelemente? Also wie wichtig sind Gläser, wie wichtig ist der Service als solches? Oder ist das eigentlich, ist der Wein das Maß der Dinge?
Nein, also die Person, die den Wein serviert, kann ganz viel beeinflussen an der Stelle und kann ganz viel Gutes tun und kann aber auch ganz, ganz viel Schlechtes tun. Ich habe da so ein paar Erlebnisse auch schon gehabt an der Stelle, wo du hast das Glas, du kannst noch, ganz schwierig finde ich immer, wenn eine Karaffe mit ins Spiel kommt und es nicht besprochen wird, dass die Karaffe mit ins Spiel kommt.
Bist du da sauer, wenn du im Restaurant bist und dann geht der Sommelier, der Kellner hin und ballert das Ding in die Karaffe rein? Oder sagst du dann, okay, your choice?
Your choice, aber ich finde es dann schade, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Ne? Also es muss schon funktionieren an der Stelle, weil das ist dann halt auch genau das, was du in der Verantwortung hast, wenn du so ein Produkt präsentierst, dass du halt dann mit dem Fingerspitzengefühl an der Stelle agierst und dir überlegst, muss es jetzt in die Karaffe oder nicht oder oxidiert es jetzt einfach zu schnell und reicht vielleicht einfach das Glas, was ich ausgewählt habe.
Und da finde ich, Kommunikation ist so unfassbar wichtig. Mhm. Also einfach in Kommunikation mit dem Gast gehen und sagen, man braucht es ja nur erwähnen, ich würde das jetzt. Und also ich habe da ganz, ganz extreme persönliche Erlebnisse mit Pinot, mit Spätburgunder, den ich niemals lüften würde. Oder Nebbiolo finde ich auch ganz brutal, wenn man den in die Karaffe haut, weil es den Wein oftmals zum... banalen Fruchterlebnis verkommen lassen, die jegliche Art von Feinheiten raubt und
super heißen
und Gegenden, eigentlich die Finesse komplett dabei auf der Strecke bleibt und man dann sagen möchte, nein danke, ich möchte die 200 Euro nicht bezahlen. Ja. Weil das ist ja eigentlich das, warum man ihm den Mehrwert bei dem Wein dann oftmals aufbringt, um die Besonderheit zu spüren.
Oder du hörst, also ich habe das auch nochmal, also es ist eine sehr lustige Geschichte, wo du dann einfach nur hörst, hinter dir, dass auf einmal eine Flasche geöffnet wird und du hörst dann nur so einen Wasserfall, der in die Karaffe einprescht und es dann halt, also du dann siehst, was für eine teure Flasche am Nachbartisch aufgemacht wurde und es ist halt einfach, es ist da reingeschossen in die Karaffe und das ist, kann halt nicht gut sein, ne, mit dem ganzen Depot, da war dann am Ende alles drin in der Karaffe, das ist dann... um Gottes Willen, nein, ich würde da, ich musste das auch lernen, nur weil ich es schöner finde, es manchmal nicht zu karaffieren oder es dann in der Karaffe schon habe, das habe ich gelernt. Ich finde, diese Kommunikation mit dem Gast ist ganz, ganz wichtig und gerade wenn es auch in hochpreisigere Flaschen geht, dann ist für die Gäste das oft sehr, sehr das ist super wichtig. Und wir sagen dann auch, was würden Sie empfehlen? Oder die sagen, nein, bitte auf gar keinen Fall in die Karaffe. Ich finde, das ist auch ein Teil des Service an der Stelle, den wir definitiv liefern sollten.
Aber glaube ich auch Teil des Spaßes, denn letztlich auf der einen Seite bist du ja Nancy Grossmann. Mhm. Also du bist ja im Prinzip die Sommeliere von hier und du musst Autorität ausstrahlen. Das erwarten die Leute. Und auf der anderen Seite dieses Feingefühl, dann auch manchmal Fragen, die Verantwortung nicht zu übergeben, aber einfach zu teilen oder sich da gegenseitig reinzuteilen. Und das ist ja eigentlich auch das Spiel, was man jeden Tag, aber was, glaube ich, auch gerade, wenn man einen lebendigen Abend hat, dann so wach und so munter zu sein. Und
ja, und es auch einfach zu sehen, ob der Wein denn jetzt wirklich noch viel, viel mehr bringt, wenn du ihn denn jetzt in die Karaffe geben würdest oder die 2 Stunden, die er jetzt in der Flasche ist und sich immer wieder bewegt beim Ausschenken, ob das dann reicht. Also ich finde das immer, ich finde das hochspannend. Das ist aber, das sind Sachen, die sowas endet ja nie in der Weinreise. Das sind ja Sachen, wo du anfängst, Erfahrungswerte zu sammeln. Für uns ist das jetzt, wo wir uns darüber unterhalten, total normal. Aber jetzt ganz ehrlich, wie viele Menschen machen sich darüber Gedanken, dass wenn die Flasche ausgeschenkt wird, dass sie da schon weiter oxidiert an der Stelle in unterschiedlichen Kalorien. Das ist unsere kleine Bubble, in der wir uns bewegen, die wir auch total, voll da sind und was auch von uns erwartet wird. Aber wenn wir jetzt über normalen täglichen Weingenuss sprechen, denken da gar nicht viele drüber nach.
Aber ist es nicht das, was genau der Gast spürt? Also das, was man nicht erklären kann oder was man nicht außen vorstellen muss, sondern wo dieses intuitive Wohlfühlen ist, wie finde ich manchmal beim besonderen Wein? Man kann nicht sagen, der ist jetzt so besonders, weil der halt irgendwie fett nach Johannisbeere schmeckt. Das sind ja meistens nicht so die besonderen Weine, sondern es ist ein Wein, der einen intuitiv anspricht, was man nicht erklären kann. Dann, wenn man Wein nicht mehr in Worte kleiden kann, wenn man ihn nicht mehr ergreifen kann, wenn man nicht mehr das beschreiben kann, was einen eigentlich fasziniert, dann ist es ja genau dieses Magic. Experience-Ding, also, was man...
Total.
Also, und so ist es, glaube ich, dann mit einem guten Sommelier auch, wenn man nicht weiß, warum das jetzt gerade so perfekt ist.
Absolut, total. Und ich bin auch, also mich zerknirschen auch, auch hier passieren täglich Fehler und ich könnte sterben. Jedes Mal, wenn da Sachen passieren, wo ich sagen würde, so gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt irgendjemand aufgefallen ist an der Stelle oder jemand anderes hat im Bereich einen Fehler gemacht an der Stelle, was natürlich dann wir sind und immer die Weinkompetenz am Ende bei mir liegt, das könnte ich sterben. Das ist ganz, das ist halt auch einer der Gründe, warum wir jetzt nur noch eine Weinbegleitung haben, weil da können auch schon mal, werden auch diese Möglichkeit, dass Fehlentscheidungen getroffen werden, können nicht mehr stattfinden an der Stelle. Ne? Und
Hast du Worst Moment, wo du sagst, den will ich nie wieder erleben, über den du auch reden möchtest, das hört ja keiner.
Ja, also ich muss ja wirklich immer wieder feststellen, ich glaube, Worst Moments, das hört nie auf, ne? Also es gibt schon immer wieder mal Begegnungen, wo du sagst, so möchte ich so nicht nochmal haben. Also ich glaube, jetzt gerade diese Woche hatte ich einen dieser Momente, wo ich den großen Fehler gemacht habe, was ich auch wieder dazugelernt habe, was ich nicht nochmal machen werde. Ich habe es eingeräumt, dass wir sagen, dass in der Weinbegleitung, dass ich darauf eingegangen bin, dass kein portugiesischer Wein und kein spanischer Wein genommen wird. Mhm. Und ich habe Alternativen dafür gebracht, was aber dann am Ende, wo ich kapiert habe, dass ich den Gast komplett falsch gelesen habe, es ihm eigentlich total scheißegal war, weil sie die ganze Zeit, während die Weinansprache stattgefunden hat, irgendwie nackte Frauen beim Skifahren sich angeguckt wurden, während du den Wein beschreibst. Und dann am Ende aber irgendwie, und sich, also es waren ein paar und die haben sich auch lustig gemacht oder was auch immer sie sich da angeguckt haben, Das ist total, dass ich einen Fehler gemacht hätte. Ich hätte direkt einfach sagen müssen, es gibt leider nur eine Flasche für Sie an der Stelle. Hm. Werde ich so nicht mehr machen. Hm. War total komisch.
Schade, schade ja, um den Moment, schade um den Abend, aber auch schade um die vielen Gedanken, die du dir dann wahrscheinlich dann darum machst. Ja, und du machst halt
zusätzlich noch die, setzt, machst die Alternativweine rein und dann wurde das dann auch mit abgelehnt. Und ich habe aber einfach gemerkt, dass eigentlich die Aufmerksamkeit überhaupt gar nicht da lag an der Stelle. Es war einfach nur, warum auch immer, was ja jeder für sich selber entscheiden kann, wenn er dieses Weinland nicht gerne trinken möchte, was aber völliger für den Abend völlig kontraproduktiv war.
Interessant ist dabei, also wir haben es früher den 13. Tisch genannt, also so den Pechtisch. Oder wenn du so eine total glatt, perfekt gemauerte Wand hast und dann guckst du einen Stein raus.
Ja.
Man stört sich nur an dem Stein. Und dieser ganze Abend, die ganze Woche ist dann wahrscheinlich voll im Eimer, weil halt dieser eine Tisch, der mehr oder weniger so ein Bad Moment ausgelöst hat.
Ach, es war ja dann auch okay, aber es ist, ich habe mich einfach über mich selber geärgert. Ich glaube, es ist dann eher so diese Unzufriedenheit, dass ich das an der Stelle nicht rigoros dann einfach begrenzt habe und dann einfach an der Stelle viel zu lieb war.
Hm.
Aber gut, ja.
Kann man dann wahrscheinlich nicht ändern. Das war jetzt
das Neueste,
ändern.
Die anderen, ja.
Ja, selbst so Kleinigkeiten wie, als wenn einem ein Gläschen runterfällt oder sonstiges. Ich hatte mal einen ganz, ganz schrecklichen Moment. Es war die allererste Flasche in einem Restaurant, als ich da anfing zu arbeiten, war Penfolds Grange.
Mhm.
Und aus denen, es war 90er oder so, damals haben die diese ganz weichen, diese Butterkorken genommen, wo du mit dem Kellermesser reingehen kannst und raus und dann bleibt der Korken immer noch drin stecken. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und ich habe den Korken nicht rausgekriegt. Ich stand mit dem Geridon vor dem Gast und habe 10 Minuten dort rumgefummelt, um den Korken raus. Und weil es der erste Tag war, war ich so unsicher.
Oh nein.
Und ich bin da so gestorben. Also das ist das ist so, wo man einfach nur weinen möchte und wieder nach Hause gehen möchte und sagen, ja, ich bin hier heute leider nicht die richtige Person. Das ist nicht mein Leben. Aber ja, es gibt auch genügend schöne Momente, also wo man einfach zu Tränen gerührt ist und wo man, ich finde das immer so ergreifend, wenn Leute oder wenn Gäste rausgehen, sich nochmal umdrehen, nochmal Danke für den schönen Abend sagen. Ja, eigentlich erbringt man eine Leistung, sie bezahlen dafür, also von dem ist der Deal ja durch. Aber wenn sie dann noch so emotional ergriffen sind, dass sie sich nochmal bedanken, das ist sowas Menschliches und Rührendes und das finde ich.
Das ist super schön und das ist auch einfach, das ist ja das, wovon wir jeden Abend leben an der Stelle, dass wenn du Menschen begeisterst, Menschen einfach abholst auch. Also ich habe das oft auch mit Gästen, die sonst eigentlich viel, viel schwerere Weine trinken würden, aber sich dann einfach sagen, sie lassen sich drauf ein und leben den Moment an der Stelle und gehen raus und sagen, sie hätten den Wein sich sonst so nie selber bestellt und würden den auch so wahrscheinlich zu Hause nicht trinken. Aber in der Kombination mit dem Essen war es für sie total perfekt an der Stelle. Was heißt perfekt, aber einfach dieses so, es hat sie glücklich gemacht. Und ich finde, das ist, wenn wir das erreichen, dann ist das schon alles fertig.
Habt ihr eine Glassorte oder habt ihr verschiedene Glassorten?
Ich habe mit Stölzle angefangen mit der Q1-Serie und bin jetzt gemischt unterwegs mit Zwiesel und Stölzle an der Stelle.
Finde ich auch einen Riesensprung. Früher, als ich mit der Gastronomie anfing, da gab es halt eine irgendwie so Glasentscheidung. Es gab halt eine Marke fürs Haus und die hat man immer gehabt.
Ja.
Und es kam erst später, dass man eben auch ein bisschen Riegel oder ein bisschen, hast du Präferenzen persönlich? Also dass du.
Ja, also ich. Es gibt Gläser, die machen wirklich sehr viel mit dem Wein und auch sehr viel Negatives. Ich bin eher Freund von dem Glas, was den Wein sich erstmal in Ruhe entwickeln lässt. Ich brauche nicht ein Glas, was den Wein schon sofort auszieht. Also sprich, es gibt also ich beschreibe es gerne einfach so, weil du manchmal das Gefühl hast, dass wie beim Wein, dass dann auf einmal schon alles gezeigt wird, was er kann und was er hat und dass aber die Phase des sich dorthin entwickelns übersprungen wird und das mag ich eher nicht so. Ich mag eher das Pure Glas, das was auch wirklich so dann dieses karge, mineralische zeigt und nicht sofort Babyspeck und alles nach oben drückt. Das finde ich immer schwierig.
Also ich sehe es auch so, der Weg ist das Ziel. Deswegen bin ich da auch ganz toll bei dir beim Nicht-Karaffieren ganz oft, weil da ist auch der Weg das Ziel. Also wenn man den Moment hat, dass man sagt, jetzt ist der perfekt, Dann fehlt mir oftmals genau der Weg dahin. Und dann, wenn das letzte Glas das Gefühl hinterlässt, jetzt ist er perfekt und ich hätte gern noch mehr davon, dann finde ich, ist es eigentlich absolut, absolut genial. Ja. Und dann macht es auch richtig Spaß, wenn man es bewusst und sich eben auch vergegenwärtigt hat. Dass man das,
aber so das wahrnimmt. Ist auch so ein Wahnsinnsprozess, ne? Also das muss ich sagen, das, ist auch, glaube ich, eine Never-Ending-Story, dass du Weine halt echt einfach mehrere Male getrunken haben musst, dass du da wirklich auch verstehst, was Lage bedeutet, was Terroir bedeutet, was bedeutet Handschrift des Winzers. Das macht so viel aus, das ist unfassbar. Hm. Und das ist auch, das ist ein Prozess. Also ich muss sagen, never ending story.
Hm. Darf ich fragen, wo du Ausgleich findest? Also Megasportlerin oder Kino gehen von oben bis unten oder, oder einfach nur selber Restaurants niedermachen oder...
Ich finde, was immer ein sehr, sehr schöner Ausgleich ist, ist wirklich in der Tat draußen in der Natur zu sein, auch wirklich mal durch den Wald zu laufen an der Stelle. Auch wirklich gerne zu reisen. Ich bin super gerne unterwegs an der Stelle. Das mache ich wirklich gerne. Mir gibt es immer sehr, sehr viel. Auch gerade, wenn man am Wochenende mal sagt, man reist jetzt in die und die Region. Und natürlich hat es dann irgendwie was mit Wein zu tun. Aber ich mache es super gerne, das muss ich sagen.
Auch im Urlaub, dass du da in Sachen Wein unterwegs bist und...
Voll, total. Ja. Obwohl, ich muss jetzt sagen, Anfang des Jahres waren wir auf Mallorca. Da war es jetzt wirklich mal gar. Also kein Wein. Das war nur Licht tanken und gutes Essen genießen an der Stelle. Mhm. Und viel Licht aufnehmen der dunklen Jahreszeit an der Stelle. Aber Ausgleich. Ich habe einen Garten von meinen Großeltern übernommen.
In Berlin, oder?
Ja, in Tegel. Das mache ich auch gerne. Also das tut mir mal ganz gut, wenn du mal eine Runde gehakt hast. Bevor du dann
Man ist in einer anderen Welt, oder?
Ja, ist total in einer anderen Welt. So eine Laubenpieper-Kolonie, wo du weißt, du bist ja schon als kleines Kind durch die Gegend gelaufen, aber hast total andere Kontaktpunkte. Und die Menschen kennen dich super, super gut. Und es ist halt nicht die Weinbubble und die Gastrobubble. Und das ist immer sehr erdend und auch sehr gut, finde ich, an der Stelle.
Ich finde, da merkt man eben auch, wie diese einzelnen Bubbles funktionieren, oder dass man... Wenn man außen vor ist, man ist einfach Mensch. Also man ist hier auch Mensch, na klar, aber das ist halt, man hat eine andere Natürlichkeit dabei. Das ist
total
toll, wenn man so einen Ort hat, wo man sich da zurückziehen kann. Und gibt kaum so was Zeitloses wie Garten. Also wenn man da irgendwie anfängt, rumzugraben, dann denkt man, eigentlich hatte ich heute noch was vor.
Ja gut, ich gehe dann schon noch dann arbeiten, aber das ist dann immer sehr... schon sehr entschleunigend, weil das ist dann in dem Augenblick, wenn du wirklich körperlich dann, sag ich mal, an der frischen Luft was machst, sehr gut.
Ich finde, wenn man sich mit Kollegen trifft, es ist immer ein großes Erlebnis, welche Weine man sich gegenseitig präsentiert. Auf der einen Seite versucht man natürlich die Insider-Weine, die etwas unbekannteren, den gerade existenten heißen Scheiß irgendwie zu präsentieren oder den miteinander zu probieren, um eben auch die Meinung des Gegenüber zu erfahren. Auf der anderen Seite ist es manchmal umso interessanter und entspannter, einen der großen, der renommierten, der außergewöhnlichen Weine dieser Weinwelt zu probieren. Ich glaube, wenn ich jetzt für genau den Moment einen Wein aussuchen müsste, dann wäre es ein Barolo. Wäre es ein Barolo von Ceretto. Ich wüsste noch nicht, ob es ein jugendlicher oder ob es ein reifer Barolo sein sollte, weil wenn ein Barolo gut gemacht ist, wenn der Nebbiolo so perfekt gearbeitet ist, macht er sowohl jugendlich mit einer gewissen Fruchtpräsenz, mit einer gewissen Filigranität, mit einer gewissen vordergründigen Attraktivität sehr viel Freude, als eben auch gereift. Wenn er schon so in diese ziegelfarbene Aromtiefe, sehr erdige, würzige Note, wenn er diese leichte reife Süße bekommt. Ceretto gerade mit seinem Brickrocke, mit seinem Brunate, mit seinem Bussia. Einer der absoluten Benchmark-Produzenten im Piemont. Für Nebbiolo, für Barolo, für Barbaresco. Und ich finde es interessant zu erleben und zu sehen, wie ähnlich wie Nancys Geschichte sehr außergewöhnlich ist, manchmal eben auch die Geschichte so mancher großer Weine total unvorhergesehen sich entwickeln. Wenn man mit dem heutigen Weinbewusstsein an Barolo denkt, glaubt man fast, das wäre seit Jahrhunderten einer der großen Weine dieser Weinwelt, das aber eigentlich noch vor 200 Jahren vornehmlich restsüße Weine aus der Nebbiolo-Traube erzeugt wurden, die so als Alltagswein mehr oder weniger gängig waren, hat kaum jemand auf dem Schirm. Und damals gab es einen französischen Önologen namens Louis Audard, der 1850 in die Gemeinde Barolo berufen wurde, um dort unterstützend beratend zu sein. Oda setzte ganz klar auf Techniken, die er aus der kühlen Champagne kannte, wo man die gleichen Gärprobleme hatte wie im Barolo. Long story, make short, der neue Barolo Stil war geboren und man erkannte, welche Großartigkeiten dieser extrem fragilen, zarten, aber zugleich unvergleichlichen Nebbiolo-Rebe stecken. Und Nebbiolo ist ähnlich wie Pinot, ähnlich wie Riesling, eine Rebsorte, die was ganz Großartiges, aber auch was ganz Banales erbringen kann, die höchst anspruchsvoll an den Boden, ans Klima, an den Jahrgang, aber eben auch an das Händchen, an die Philosophie, an die Interpretation seitens des Winzers gebunden ist und extrem zickig darauf reagiert, wenn man sie nicht in ihrem Sinne zu handeln weiß. Und umso mehr und um eine so größere Freude ist es, wenn man ein nahezu perfektes Exemplar wie dieses hier von Ceretto im Glase hat, sich darauf einlässt, in eine ganz eigene Welt, in eine ganz eigene Aromenwelt eintaucht und ähnlich wie in einem guten Gespräch sich davon regelrecht fesseln lässt. Und apropos gutes Gespräch, ich glaube, ich muss zurück. Team Film oder Buch?
Momentan glaube ich leider beides viel zu wenig. Ich gucke erschreckend wenig Fernsehen oder Film und ich lese auch erschreckend wenig. Hm. Das Einzige, was ich jetzt wirklich angefangen habe mit Anfang des Jahres, ist wirklich, dass ich jetzt wieder anfange, Prüfungsvorbereitungen zu lesen, was ich lange nicht gemacht habe, um mein junger Kollege, der die Sommelier-Ausbildung macht oder die Sommelier-Schule besucht und wir haben uns jetzt vorgenommen, dass er jetzt da im April, da jetzt wirklich meine ganzen Ordner rausgesucht und dann gucken wir sowas wieder an. Es ist schon spannend, also, was auch so fragentechnisch geht. Momentan wirklich so ein Buch gelesen, schwer. Ein Film ist leider immer nur irgendwie Krimi und Tatort.
Was manchmal aber auch gar nicht verkehrt ist, wenn man da...
Ja.
Ist manchmal eben auch Wasting Time, also wenn man sich da einfach bedudeln lässt, also ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung, aber ich bin auch über die Phasen froh, wenn ich keinen Fernsehen gucken kann möchte, also wenn ich genügend andere Sachen zu tun habe, aber intuitiv oder grundsätzlich, du findest Entspannung eher, dich im Buch zu vergraben oder vom Film?
Nein. Nee, ich glaube, dann ist es eher Musik hören, denn an der Stelle wahrscheinlich Musik zu hören und aufzuräumen. Ja. Ich bin jemand, der unheimlich viel kompensiert, indem sie aufräumt und putzt.
Oh, ich hätte Möglichkeiten.
Ja, ich auch. Aber da merke ich immer, das entspannt.
Ja. Geht mir aber genauso. Also es versteht bei mir im Umfeld aber auch keiner, dass ich so gerne aufräume und putze. Ich finde, das ist, es hat was und es schafft was Neues und schafft Klarheit. Und
sehr viel Klarheit.
Bin da auch, kann ich wirklich sehr, sehr verstehen. Finde ich sehr interessant. Bist du digital oder analog?
Analog, würde ich sagen.
Also Kalender immer noch in...
Ja.
Ja, wirklich? Ja,
nein, also das jetzt, also gut, ich habe jetzt auf dem Handy natürlich meinen digitalen Kalender, aber ich habe trotzdem parallel, da drüben siehst du ein Büro, das ist Büro Zollhaus und da ist Büro Rutz. Also es ist so die zwei Sachen, die ich sehr erfolgreich mit mir durch die Gegend trage an der Stelle. Also das mag ich schon sehr. Also ich bin auch hier eine völlig überzeugte Listenschreiberin und strukturieren, indem ich mir Punkte aufschreibe, aber schon immer. Das mache ich seit der Schulzeit.
Oh, cool.
Ich brauche das. Ich brauche Sachen, die ich wegstreichen kann. Ich liebe es, am Ende des Tages zwei Zettel
großartig
zu zerreißen und wegzuschmeißen. Das ist wunderbar.
Ich bin eher digital geworden, weil es halt einfach, ich habe zu viele Zettel verloren. Ja. Und da war das ein bisschen einfacher, aber auch da ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich wegstreiche und es dann noch sehe, was ich weggestrichen habe, weil es so ein bisschen dieses Erfolgserlebnis dann letztlich...
Ach, total wichtig. Also das mache ich sehr, sehr gerne.
Und bei Weinkarten auch analog oder digital? Also magst du iPad-Weinkarten oder findest du die als Buch schöner oder...
Ich mag das Buch schon sehr gerne, aber ich kann verstehen, das ist natürlich, wenn du sowas ist, auch immer, hat immer auch was mit... Pflege, Aufwand und Nachhaltigkeit lasse ich jetzt mal kurz noch vorne weg, aber es ist schon schön, wenn du eine Weinkarte hast, die ausgedruckt ist, die du dir angucken kannst. Kann jetzt jeder natürlich, ob es jetzt ein Ringbuchhalter ist oder das gebundene,
Es hat eine eigene Ästhetik, finde ich, wenn man die und blättert. Ärgerst du dich, wenn du irgendwo essen gehst und der Wein ist aus?
Ist ein Naturprodukt, das ist passiert. Ne? Also ich weiß immer ganz genau, die Karte ist perfekt aktualisiert und es gibt zwei Positionen, wo ich die Karte jetzt noch nicht ausgedruckt habe, zwei Seiten, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt Ende der Woche einmal geballt. Und es ist natürlich Murphy's Law, dass dann, ich sage das dann auch schon immer, also wenn sie es wirklich gut suchen, dann finden sie die zwei Positionen, die nicht gerade verfügbar sind, wo ich aber weiß, dass sie nächste Woche wiederkommen. Dann drücke ich es nicht nochmal extra aus.
Ja, ja.
So. Ja, aber es ist spannend, ja.
Das kann man sich auch mit Geiseln, ne? Das ist so
total, total
irre. Man kann nicht immer alles da, da haben und manchmal hat es auch diesen Hang zum Menschlichen. Was habt ihr außer Gläser, Karaffe? Habt ihr noch irgendwelche Wine-Tools oder braucht man nicht mehr? Braucht man einen Dropstopper oder gibt es irgendwas anderes? Gibt es was, was du liebst? Möchtest du nicht ohne Coravin in den Tag starten oder gibt's?
Ich finde jetzt wirklich, also wir arbeiten jetzt seit einiger Zeit vor Weihnachten mit dem Coravin für Schaumwein mit zusammen. Also es finde ich wirklich ziemlich stark. Also
tolle Innovation.
So, ja, und es ist wirklich, dass du etwas über so langen Zeitraum, also was heißt langen Zeitraum, aber ich finde, es ist halt von qualitativ, wenn du wirklich jetzt eine Flasche noch am Abend als letztes Glas irgendwie aufmachst und dann das, die Flasche abziehst und du noch 3 bis 4, 5 Gläser drin hast.
Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du im Restaurant bist und kriegst ein Champagner serviert und du merkst, okay, 2 Tage.
Ja.
Und du denkst, oh nein, warum? Nein, bitte. Also es ist immer noch ein guter Wein meistens, aber das wollte ich in dem Augenblick nicht.
Nein, genau das nicht.
Aber und dann ist es so peinlich dann irgendwie, also soll man da was sagen dann in dem Augenblick? Ach,
definitiv,
oder?
Du bezahlst es ja. Und ich finde, wenn du ein gut, und es ist ja auch nicht im Sinne des Produzenten und sicherlich auch eigentlich nicht in dem Anspruch deiner selbst, dass du das dann trinkst an der Stelle.
Ja.
Aber ich hab das oft schon gemerkt, ich bin nicht die Reklamiererin an der Stelle. Das ist schon, aber sofort, aber ich finde es schon wichtig, dass man es macht und ich kann es auch immer sofort nachvollziehen, wenn Gäste etwas nicht machen, aber ich versuche auch wirklich alles da so zu machen, dass die Gäste halt nicht zum Reklamieren haben, aber wenn sie was haben, dann ist es halt so. Ja.
Also Schaumwein Coravin?
Ja, das haben wir. Ich arbeite mit dem allerersten Coravin noch zusammen. Wenn ich Proben habe, die Probeflaschen, die ich zu den Gerichten habe, die coraviniere ich. Wir haben jetzt keine extra Coravin-Karte, stand jetzt oft im zur Debatte, ob wir das machen an der Stelle, ist aber auch immer wieder, musst du auch mit sehr viel Gefühl rangehen. Ich finde halt, die Flaschen, wenn du die dann auch einen längeren Zeitraum stehst, das oxidiert ja weiter. Ne? Also so, wie es am Anfang gelebt wurde, dass die Flasche ist dann noch genauso in 25 Jahren, wie wenn sie nicht angestochen wurde, wissen wir ja alle mittlerweile, it will not happen. An der Stelle. So, also das haben wir, was haben wir noch für Tools? Das war es auch schon. Ich habe gestern das erste Mal seit langem wieder mit einem Dropstop gearbeitet. Das lag aber daran, dass wir eine Flasche Riesling hatten, wo wir uns zu entschlossen haben, sie nicht zu karaffieren, aber der Korken so im Flaschenhals drin geklebt hat, also nicht, dass da Bröckchen waren, aber manchmal ist ja wie so eine ganz leichte Patina.
Ja.
Ich finde es immer schön, wenn dann der Wein nicht darüber rausfließt.
Das macht enorm viel aus.
Ja, finde ich. Und da habe ich jetzt seit langem mal wieder einen Dropstop benutzt an der Stelle, weil die Flasche hatte so eine geniale Mineralität und Frische, aber das hätten wir ihr sofort genommen, wenn wir sie einmal umgestürzt hätten an der Stelle. Und das wäre jetzt gar nicht so schön gewesen in der schmalen Karaffe.
Welches Wine-Tool ist overrated? Oder alle anderen außer denen?
Ja. Ach nee, weiß ich gar nicht. Nur weil ich nicht mitarbeite, heißt es ja nicht overrated.
Ja.
Aber ich bin da, plain, würde ich sagen, finde ich.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, man braucht da irgendwie nicht mehr. Gibt es für dich eine Situation, wo du sagst, da passt Wein überhaupt nicht? Jetzt außer zum Frühstück halt an manchen Tagen.
Wein geht auch zum Frühstück. Legendärste Kombination ist, glaube ich, eine Auslese zu einer sehr interessanten Leberwurststulle.
Okay, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, hervorragend. Also, Gott sei Dank mache ich das nicht kontinuierlich und regelmäßig, weil sonst hätte ich wirklich das Sportdefizitproblem. wo passt Wein gar nicht? Also ich muss sagen, ich habe jetzt im Laufe der Zeit wirklich gemerkt, dass wenn ich nach dem Feierabend mal duscht habe und vielleicht noch jemanden treffe im Anschluss in der Freundschaft, dass ich mich da ganz oft ertappe, dass ich erstmal ein Durstlöscher Bier brauche. Das ist so das. Und dann kann ich Wein.
Ich finde auch manchmal Wein gegen Durst, das passt also schwierig. Man kann es machen, aber es ist dann irgendwie spätestens nach dem zweiten Glas zeigt man Reue, wenn man bumm.
Genau, also das ist mit dem Bier anders, finde ich. Das merke ich immer wieder, dass das gerade so, dass ich das gerne Als Alternative nicht mehr.
Ist natürlich fatal, dass die Freundschaft mehr oder weniger fußläufig von ihr entfernt ist.
Ja, ja, definitiv, das stimmt. Ja. Aber ja, es kommt immer so phasenweise. Weil es, wenn jetzt natürlich die Gastrowelt trifft sich natürlich auch da, wenn du weißt, dass sich alle da am Ende noch treffen, dann
kann fatal.
Dann gehst du
musst nicht jede Party mitnehmen.
Nee, ja, auch dem aus dem Alter bin ich Gott sei Dank raus.
Was würdest du mit Wein niemals tun? Also gibt es irgendwas, wo du ethische oder mentale Grenzen hast, wo du sagst, boah, ich bin nicht der Schorle-Typ oder diese Nummer mit den Eiswürfeln oder ey, schüttet eure Cola selber rein oder sagst du, I don't care. Also wenn ihr glücklich werdet, ist das mein Glück und ich mache alles, was ihr wollt.
Ja. Das ist immer so eine Sache mit diesen Weinduschen. Also beim Champagner ist es ja immer noch sehr Klassiker bei der Formel 1 oder wie auch immer das oder generell, dass da der große Trend des Säbelns etc. Ich weiß nicht, bei Wein kann ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Irgendwie da jetzt noch an der Stelle. Ist halt immer noch ein Lebensmittel, ne? Genussmittel an der Stelle.
Also die ganze Nummer mit dem Sabrieren bist du nicht da dabei?
Ach doch, naja, schwierig. Ich würde jetzt gar nicht wahrscheinlich sowas, da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber.
Ja, man darf es vielleicht auch gar nicht so werten. Ja, das kann, das
kommt dann, so also jeden an Silvester haben wir ja auch, da sind dann 10 Flaschen und alle sieben einmal, also das ist Klassiker.
Hast du aktuell noch Ziele, Wünsche oder irgendein Vorhaben, wo du sagst, möchte ich hier im Rutz, das möchte ich im Zollhaus, das möchte ich irgendwie noch umsetzen, machen, planen?
Spannend. Ich glaube, die Reise ist nie zu Ende an der Stelle, was irgendwie Planung oder ob es jetzt eine Weinkarte ist oder du weiter das Personal noch mit involvierst an der Stelle oder gerade auch zum Thema Wein einfach weiterbildest. Ich glaube, das ist ein ewig haltender Prozess an der Stelle. Aber gerade auch nach dem letzten Jahr, ich muss sagen, ich habe ganz wenig Zeit überhaupt gehabt, um das alles zu realisieren, was da letztes Jahr passiert ist, weil es auch wirklich in so einem Galopp vonstatten gegangen ist, dass ich gedacht habe, ich habe irgendwie Weihnachten da nochmal so einen Augenblick Ruhe, darüber nachzudenken. Der ist dann ausgeblieben. Es ist eigentlich generell, und jetzt merke ich so, jetzt ist schon wieder Februar. Und wenn du mich fragst, wann hast du das letzte Mal Wein zu Hause getrunken, sage ich dir irgendwie Weihnachten und Heiligabend. Das ist schon verrückt, ne?
Ist irre, oder?
Ja, also das ist wirklich so, da habe ich es jetzt gerade wieder selber gemerkt, so huch.
Aber ist manchmal vielleicht auch so der Safe Point,
also wo man sagt. Also da steht auch immer noch eine Magnumflasche, wo so ein bisschen also Sekt drin ist. Das weiß ich, steht da seit, stimmt, Silvester, ja, Punkt. Aber es ist nicht mal leer, also an der Stelle. Das ist schon, ja. Wenn aber das ist auch gesund, du musst das auch machen. Das geht halt, also.
Ich finde, man braucht Orte, wo man einen Abstand hat und wo man sich einfach so zurückziehen. Das wahrscheinlich auf der einen Seite Garten, aber eben auch, wenn das zu Hause ist, dann es konnten Gäste bei mir auch nie verstehen, dass ich gesagt habe, nein, ich trinke zu Hause ganz, ganz selten. Ich trinke halt auf Arbeit, also oder probiere auf Arbeit. Ja. Ich da halt und zu Hause da brauche ich das in dem Augenblick nicht. Es ist wahrscheinlich so dieser andere Ausgleich. Und bei den meisten Gästen ist es ja so, dass die auf Arbeit nicht trinken.
Genau.
Und dann halt zu Hause.
Das ist halt total alles anders, ne, an der Stelle. Bei uns geht der Arbeitstag los, du bereitest die Weine vor für die Weinbegleitung. Da hast du ja schon mal, also, ne, das passiert ja manchmal sogar noch vor dem Kaffee, wenn du keinen Kaffee zu Hause getrunken hast an der Stelle.
Ja.
Kann bei mir, wenn keine Milch wie heute früh im Haus ist, auch mal passieren. Ne? Dann trinke ich halt keinen Kaffee zu Hause.
Wenn du noch eine Chance für ein Wein-Speisen-Match hättest, also du hättest, keine Ahnung, letzter Tag oder keine Ahnung, du dürftest danach keinen Wein mehr trinken, also rein fiktiv, welche Wein-Speisen-Kombi hättest du? Also was würdest du deinen Gästen servieren, was würdest du offerieren, welche Ach so, Speise? Ach,
ich dachte für
welche?
Mich selber oder für die Gäste, okay, das ist nochmal ein Unterschied.
Ach du.
ich glaube, was das Letzte wäre, ich glaube, es würde definitiv so aussehen, dass ein Riesling im Glas landen würde und der Riesling wahrscheinlich den Hauptgang so begleiten würde, dass es einfach alle sagen würden, das Thema, was wir was ja ganz oft auch im Raum steht, dass der Riesling vor früher viel mehr Wert hatte als der Bordeaux-Wein und dass das der große Wein ist und dass das ja eigentlich immer so unser täglich Brot oder zumindest hier das täglich Brot auch ist, zeigen, dass das nicht nur Süßweine sind, sondern dass es auch unfassbar tolle, komplexe, elegante, große Weine sind mit Herkunft, wo du sagst so, das kann auch locker zum Hauptgang gehen an der Stelle. Also das habe ich jetzt, glaube ich, das wäre wahrscheinlich bei mir etwas, was Riesling
welche auch Speise?
Oh, welche Speise?
Wär also wäre es unbedingt eine von, von Marco Müller oder das erstmal außen vor? Oder? Also ich finde so Köche, die einen begleiten oder Köche, die man selber begleiten kann, die prägen einen schon unfassbar. Und mir geht es halt ganz oft, dass ich, wenn ich da etwas rauszitieren möchte, kann, darf, muss, dann fallen mir automatisch immer intuitiv von meinen Köchen in dem Sinne die Gerichte ein. Ja. Aber ist es bei dir auch so? Also hast du das?
Das wäre sicherlich irgendwie in die Fischrichtung an der Stelle. Das könntest du super gut machen. Wir haben gerade ein Gericht mit drin, was den Längfisch beinhaltet, wo Krabben, Muscheln mit dabei sind, ein bisschen Sauerkraut an der Stelle, eine super elegante Soße noch mit dazu und da ist halt einfach, wir haben zwar gerade Schaumwein mit dazu, aber Riesling würde das auch sehr gut verkraften an der Stelle, was einfach so einen Butterrückhalt hat an der Stelle. Das ist, ja, sofort. Also gar keine Frage drin. Aber auch einfach super perfekt Gatter, Fisch, Nussbutterpüree. Das gibt es ja drüben im Zoohaus auch heute drin, kriege ich sofort.
Da habe ich gleich Pläne.
Ja, sehr, ja.
Findest du Wein ist eher was für den Moment für einen selber zum Sitzen, zum Probieren oder es ist mehr ein Feierelement? Also kann man mit Wein feiern? Findest du so groß tanzen, tralala und dann Wein oder ist man
auf
da
jeden
eher?
Fall, ja.
Ja? Ja. Okay.
Ja. Mojito überlebe ich nicht.
Ich würde es tanzen komisch, ne?
Yes.
Was für Weine dann? Also sollte man da auch nicht an Qualität sparen oder ist es, dass man dann, dass dann wasted money oder wasted experience ist, wenn man sagt, man, man nimmt den zu guten Wein dafür?
Ach, du ganz ehrlich, also ich finde da, wir haben so tolle Qualitäten und wenn du ein bisschen die Augen aufmachst auf dem Weinmarkt, gibt es ja wirklich also ich muss jetzt sagen, wirklich, also ich habe da auch gar keine Scheu. Es gibt unterschiedliche Trinkfenster und ich finde, ich muss auch nicht alle immer damit überfordern, auch im Freundeskreis. Ich habe das ganz oft, dass sie sagen, oh, der Grauburgunder aus dem Litter, der gefällt mir jetzt gerade eigentlich viel besser und der Riesling, da kommen nämlich noch drei Eiswürfel mit rein, als wenn ich jetzt aus der Magnum einen Riesling von der Mosel, was wo vielleicht ein bisschen Restsüße noch mit drin ist, das verstehen die, möchten die denn auch gar nicht, das ist nicht ihr Trinkfenster und dann ist das auch okay. Aber trotzdem kann ich unfassbar tolle Partys mit den Leuten feiern. Also von daher, Wein geht auf jeden Fall. Jeder hat halt seine Art und Weise, das zu machen. Die haben sicherlich alle schon viel dazugelernt, aber ich muss da auch keinen belehren. Also ich weiß dann, ich habe dann mein Glas und weiß, damit habe ich für mich selber ganz viel Spaß und fertig.
Gibt es für dich ethische Grenzen? Also wo du einfach sagst, entweder hier im Restaurant, wenn jemand kommt und sagt, keine Ahnung, rot, lieblich, einfach, dass du sagst, nee, sowas nehme ich nicht auf die Karte, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, wenn du selber Wein trinken musst, dass du sagst, never ever.
Ja, wenn es mich nicht abholt und ich das Weinangebot nicht trinken möchte und es nicht nur darum geht, dass ich meinen Durst lösche an der Stelle, dann, dann verzichte ich und trinke lieber einen in der Hoffnung, dass der Zapfhahn fließt, ein frisch gezapftes Bier oder trink auch einfach mal ein Wasser.
Gibt es nach oben Grenzen? Also wo du sagst, ich würde niemals, also nicht nur selber das oder so viel Geld dafür ausgeben, sondern ab dem Segment ist es für mich unmoralisch, dass man so viel Geld für Wein ausgibt oder dass man...
Ja, habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich in die Situation noch nie gekommen bin, dass ich unmoralisch viel Geld für Wein ausgeben würde. Nein. Also.
Sammelst du Wein?
Ich habe einen relativ, nein, ich habe schon einen sehr großen Storage Chambre zu Hause, aber ich würde es jetzt nicht sammeln. Es sind Flaschen, die mich begleiten zu unterschiedlichen Phasen meines Lebens, wo ich sage, ich packe Flaschen weg an der Stelle. Ja.
Kommst du beim Nacharbeiten hinterher? Also ich finde es persönlich manchmal ganz schwierig, alle Flaschen, die man trinken möchte, auch zu trinken, also zu Hause da. Und so manches Mal denkt man, boah,
jetzt sind die noch oder die noch. Oder ich habe auch ganz viele Gäste und Kunden, die haben dann irgendwann einen viel zu großen Weinbestand für das, was sie eigentlich schaffen oder noch verarbeiten können.
Also spätestens seit Corona, muss ich sagen, bin
einmal
ich...
Einmal aufgeräumt.
Ja, das auch. Einmal aufgeräumt, genau. Und ich muss auch sagen, dass es... ich hatte extreme Angst, weil ich wirklich auch ein, zwei Menschen kenne, die wirklich nicht mehr riechen und schmecken können an der Stelle. Dass ich wirklich Angst habe, dass ich diesen Beruf nicht mehr ausleben könnte an der Stelle. Und das wäre für mich wirklich mit das Größte und Schlimmste, dass wenn ich nicht mehr richtig riechen und schmecken könnte, das würde schon extrem viel in meinem Leben ausmachen an der
Krasse
Stelle.
Nummer, oder? Ja, also das war auch meine Angst, als diese die ganze Story war es ja nicht. Also als eure Erkenntnisse dann mit einmal präsent wurden, dass man, wenn man an Corona erkrankt ist, eventuell komplett seinen Geschmack, seinen Geruch verliert. Und ich dachte, boah, es ist ja, als wenn du einem Klavierspieler die Hände abhackst.
Genau.
Man hat keine Chance, keine Möglichkeit. Man kann natürlich nur aus seinem Wissen, seiner Erfahrung heraus agieren. Man hat es situativ manchmal, wenn man stark erkältet ist, wo man natürlich auch nicht arbeiten sollte, wenn man natürlich keinen ansteckt, aber trotzdem dann hin wieder eine Situation hat, wenn es anfliegt, wo man sagt, oh, jetzt rieche ich nichts mehr. Und das war auch meins, wo ich dachte, wenn dich das jetzt irgendwie, und ich habe da auch einige Bekannte, auch Gäste, in eine Weinbar kommt man wahrscheinlich öfter als in ein Drei-Sterne-Restaurant, deswegen hatte ich die gelegentlich öfters bei mir und die auf dem Weg begleitet, wieder Wein zu schmecken oder Wein zu riechen und eben auch deren Verzweiflung dann irgendwo gemerkt. Voll, also wie viel das mit einem Menschen macht, wenn man nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken kann, wie intuitiv oder wie essentiell das dann eigentlich auch ist. Daher ja teile ich das.
Also total, also ich finde, dafür muss man wirklich immer wieder einfach dankbar sein, für, dass man gesund ist, dass das alles genauso funktioniert und ich das machen kann, was mich glücklich macht. Das ist, finde ich, super, super wichtig. Und seitdem muss ich auch wirklich sagen, ich habe eine Zeit lang immer die Flasche muss ich jetzt noch auf der Weinkarte irgendwie halten, weil die ist jetzt da und da. Das ist ja dann immer, man fühlt sich ja dann immer wie mein Schatz. Nee, gar nicht. Also ich bin froh über jede Flasche, die ich probieren darf, kann und dadurch, dass die Weinwelt ja so ist, wie sie ist, wird das auch, also du weißt, es gibt einzigartige Momente an der Stelle, aber es gibt auch immer wieder noch viel neue Sachen, die du einfach, wo noch viel dazukommt im Input und all das, was man probieren kann, glaube ich, und man das wach und konzentriert tun kann, das ist super. Also von daher werde ich da keine Chance mehr an der Stelle mit auslassen an der Stelle.
Hast du persönlich eine Weintrinkerkarriere? Also wo du sagst, ich habe damit angefangen mit dem Ausbaustil, keine Ahnung, fettrot, 19 Volumenprozent und bin dann zwischendurch zum klaren Silvaner und dann irgendwann Riesling, Cabi, tralala. Kannst du es bei dir beobachten?
Oder? Nee. Also ich wurde schon in der Ausbildung immer liebevoll geneckt für die Affinität für Spätburgunder.
Ja.
Es war genauso in der Zeit, also ich weiß nicht noch, da in der Ausbildung, es waren immer, da kamen gerade so die ersten Black Prints. gerade weil es ja auch da eine deutsche Weinkarte war im Bundestag oder war halt immer so diese kräftigen, konzentrierten Weine mit drin. Und ich habe schon immer gesagt, ich finde den Spätburgunder super an der Stelle. Also es hat sich aber nach wie vor nicht geändert, dass ich einfach Spätburgunder unfassbar toll finde. Auch mit an der Stelle.
Spätburgunder oder Pinot Noir oder Overseas oder?
Overseas weniger, also es ist wirklich dann auch natürlich erstmal Deutschland Spätburgunder und der Pinot an der Stelle. Definitiv.
Gibt es für dich ein Weinland, vielleicht außer Portugal, wo du sagst, dem sollte man mehr Beachtung schenken? Das wäre...
Ich finde es definitiv, ich durfte ja zwei Reisen mit nach Griechenland machen. Griechenland ist unfassbar. Das ist genau,
Wahnsinn, ne?
Das ist ein Koloss neben Portugal, was da stattfindet, was da für Wahnsinnsweine schlummern. Das ist gigantisch. Richtig, richtig gut.
Gibt es für dich eine totale Overrated-Geschichte, wo du sagst, total, also eigentlich affig, dass man so viel Wert auf diese... Art von Wein oder hat doch jedes seine Berechtigung.
Ja, es hat alles seine Berechtigung an der Stelle. Es gibt die einen, die feiern das total und die haben auch das nötige Kleingeld, das genauso zu auszugeben. Das brauchst du auch. Das ist wie, da möchte ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster hängen, weil es ist wie in der Automobilbranche oder in der HiFi-Geschichte. Es gibt Menschen, die bereit sind, ganz, ganz viel Geld für Sound auszugeben. Es sind Menschen bereit, ganz, ganz viel Geld auszugeben für gewisse Automobile. Und es sind Menschen bereit, ganz, ganz viel Geld für gewisse Weine auszugeben. Und ich finde, da möchte ich es mir gar nicht anmaßen an der Stelle. Es hat alles an der Stelle... As you wish.
Ärgert es dich, wenn Wein verkommerzialisiert wird? Also wenn man jetzt einen Wein, keine Ahnung, als Anlage nimmt, als Spekulationsobjekt, als viele sind da ja regelrecht erbost drüber, dass das Burgund dermaßen, also dass, keine Ahnung, Rumier jetzt mit einmal von 60 Euro auf 600 Euro schießt und derjenige, der ihn gerne trinken möchte, ihn sich nicht mehr, vermeintlich nicht mehr leisten kann, darf, möchte oder, keine Ahnung, Prüm oder was auch immer, dass die Weine oder der berühmte G-Max, dass es da Lokale gibt, die da eben 3.000, 4.000 Euro für aufrufen. Findest du sowas schädlich, verwerflich oder sagst du, hey, es ist Markt oder es ist...
Es ist halt immer wieder die Frage, inwieweit es auch, natürlich bringt es dir in dem Augenblick natürlich, ein, es ist super, was es alles für Preise erzielt und da kann der deutsche Weinbau natürlich auch froh sein, dass so eine Ergebnisse erzielt werden. Es ist halt immer nur die Frage, ob sie dann weiter auch getrunken werden, ne? Weil so ein verkommerzialisierter. Danke. Das führt ja auch oft dazu, dass so ein Brand auch sterben kann an der Stelle. Ne?
Ja.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Flasche halt am Tisch steht und dass sie halt auch getrunken wird und dass die Menschen das wahrnehmen, die Marke. Weil was bringt dir das, wenn du noch weitere zig XY-Weine da stehen hast, aber die dann beim Händler oder nicht beim Händler, beim Endverbraucher im Keller liegen? Das ist schön, da hat er... Ne? Im Idealfall wird es dann irgendwo bei Sotheby's weiter versteigert, aber...
Berühmter Winzer von der Mosel hat das mal erwähnt, sagte, ich finde das ganz toll, was für einen Erfolg wir haben, aber ich finde es schade, dass wir in keinem Restaurant mehr genossen werden.
Ja.
Ich finde es schade, dass wir als Gelddruckmaschine
geh-
und missbraucht werden, was natürlich toll ist, weil Leute Geld dafür ausgeben oder viel Geld oder unmoralisch viel Geld, aber wir werden nicht mehr... Wir sind nicht mehr greifbar für die Menschen. Das ist eigentlich fast das Schlimmste, was so einem emotionalen Produkt wie Wein passieren kann.
Ich wenn's auch. Genau. Das würde ich eigentlich als... Ja, so ist es. Ist Wein ein gutes Geschenk? Muss gelebt werden. Es ist Emotion. Also, ne? Also Wein, der nicht ausgeschenkt wird. Natürlich heißt es nicht, dass man jetzt permanent Babymode gehen sollte. Aber es ist ja trotzdem etwas, was geschmeckt, drüber gesprochen wird. Es ist doch viel, was ganz anderes.
Bist du eher im Team reife oder junge Weine? Also magst du so Weine aus den 60er, 50er, 70er Jahren, irgendwelche Riesling oder sonstiges? Oder findest du das schwierig?
Gereiften Riesling finde ich schon toll, gar keine Frage. Aber ist jetzt, also ich trinke jetzt nicht regelmäßig 50er und 60er Jahre. Das auf gar keinen Fall. Also das nicht. Also no way. Gar nicht, nee.
Und wann findest du, ist immer schwer zu pauschalisieren, aber hat ein Riesling so seine Blütephase, wenn du von mir aus ein großes Gewächs nimmst? Sollte man den eher in den ersten 3-4 Jahren oder mit 10 Jahren oder?
Ich finde schon, dass du hast halt die ersten 2 Jahre, wo es zeigt, wo es und sich dann natürlich nochmal verschließt und dann aber so nach 10 Jahren ist es halt immer, also ich finde so 5 bis 6 Jahre und dann geht es halt wieder richtig los. Das ist schon schön. Also wir versuchen das auch wirklich kontinuierlich hier einzuhalten, dass die GGs erst raufkommen, wenn sie 4 Jahre alt sind, ne, an der Stelle und das nicht vorher machen. Was definitiv schmeckbar ist auch an der Stelle.
Findest du, oder ich hatte so das Empfinden, dass die Weine weniger, wie kann man das sagen, weniger lebhaft insofern geworden sind wie früher, wo man das Gefühl hatte, man hat natürlich eine primäraromatische Phase, man hat eine Pubertät, wo man sie nicht trinken kann, egal bei Bordeaux oder teilweise Rieslinge. Dieses extrem Verschlossene, das gibt es nicht mehr. Oder täusche ich mich da?
Ich glaube, dass sich da auch ganz, ganz viel einfach weiterentwickelt hat. Ich glaube, dass da auch die ewige, Entschuldigung, zurück. So wie sich alle Menschen weiterentwickeln im Idealfall und man dazu lernt und so wie die Sommeliers das auch machen, das ist ja beim Winzer und der Winzerin genau das Gleiche. Die sind ja auch am Gucken, wie sie sozusagen mit jedem Jahrgang etwas Optimales Neues auf die Flasche bringen. Und da hat sich natürlich auch, glaube ich, das Verhalten in den ganzen Weinkellertechniken schon auch nochmal verändert. Ob vielleicht dann an der Stelle am Anfang du eine Phase hattest, wo alle extrem viel noch geschwefelt haben und es soll jetzt kein Schwefelbashing sein an der Stelle, aber dass da vielleicht auch einfach das einfach noch sich noch viel mehr besser auch einfach eingependelt hat an der Stelle. Zu welchem Zeitpunkt man das macht, wie es sich dann am Ende sozusagen dann auf der Flasche auch präsentiert, das finde ich schon. Also da entwickelt sich ja alles weiter und auch wie die Hefen, die eingesetzt werden, was das Pure des Weins dann nochmal alles widerspiegelt. Also ich bin da, ja. Ich glaube, da hat sich auch einiges getan und deswegen ist es auch, viele Weine sind natürlich jetzt nicht nur dafür raus ausgelegt, dass sie jetzt einfach die nächsten 25 Jahre weggelegt werden. Also das hat sich, glaube ich, auch gedreht, dass die Menschen halt einfach auch jetzt nicht mehr 25 Jahre warten wollen und 25 Jahre Kapital binden möchten. Also no. Es gibt halt nur noch ganz, ganz wenige, die das an Geld mit in die Hand nehmen an der Stelle.
Soll man Wein verschenken? Also findest du es ein gutes Geschenk?
Ja,
oder?
Ich mag das sehr. Ich verschenke gerne Wein.
Okay, und woran machst du das fest, an Weinen, die dir selber gefallen? Oder stellst du dir vor, was dem anderen gefallen könnte? Genau. Oder suchst du die Geschichte dabei?
Die Geschichte und auch, ich glaube auch, also ich habe oft, wenn ich Wein verschenke, sind die Menschen auch wirklich sehr, sehr dankbar, weil die wissen, dass ich halt, dass mir sicherlich Gedanken darüber gemacht habe, was ich mir für einen Wein mitbringe oder einfach ihnen auch zeigen möchte, was es Tolles gibt, was sie vielleicht noch gar nicht probiert haben an der Stelle oder eigentlich sonst immer so ihr absolutes Trinkfenster haben, wo nichts anderes reinkommt. Ja, das habe ich oft, ja.
Und hackst du denn nach? Also fragst du dann, ob die, oder möchtest du am liebsten die Flasche mit denen zusammen trinken oder möchtest du im Moment dann auch mitschenken?
Ich habe oft das erlebt, die Flasche wird dann immer beiseite gestellt. Also es gibt natürlich manchmal auch so Geschenkflaschen, wo ich dann sage, so, die habe ich mitgebracht, dass wir sie trinken und die kannst du gerne als Geschenk beiseite stellen.
Dafür ist es frech, wenn man das macht oder sollte, da bin ich immer so ein bisschen unsicher. Also manchmal wünschte ich mir, ich könnte es machen, weil ich mir natürlich bei dem, man sucht ja immer die besondere Flasche und dann möchte man die gerne mitprobieren. Ich bin da immer so, wo ich nicht weiß, soll ich da jetzt sagen, auch mach die doch auf und dann, oder?
Ja, ganz schlimm finde ich aber dann, wenn die Flasche wieder mitgenommen wird, das geht gar nicht.
Ja.
Ich habe eine Flasche mitgebracht und ach ja, haben wir nicht getrunken, nehme ich jetzt wieder mit. Nee. Nein, also ich würde es immer so machen, eine Flasche fürs gemeinsame Trinken und eine
sehr
Flasche
gute Idee.
Ja, das ist so, da bist du auf der sicheren Seite. Ja. Aber bei der anderen auch wirklich sagen, die müssen wir jetzt, die kannst du schon mal aufmachen, bitteschön. Auch sicher, wenn man nicht weiß, was einen erwartet in dem Kühlschrank, wo man hinkommt.
Findest du es persönlich wichtig, neben deiner eigentlichen Arbeit hier, was für die Weinwelt zu tun? Also, keine Ahnung, zu publizieren. Es gibt ja viele Sommeliers, die schreiben. Oder sagst du, es ist eine Grenzüberschreitung, dass man seine Aufgabe im Restaurant hat und sich da konzentrieren sollte? Es gibt halt, finde ich, so zweierlei Ansichten dabei und ich weiß nicht, was richtig oder was falsch ist. Oder wahrscheinlich gibt es kein richtig oder kein falsch. Ich finde es bei den Ärzten zum Beispiel gut, dass die regelmäßig publizieren müssen. Zum einen, um andere weiterzubringen, Gedanken auszutauschen, einen Abgleich vorzunehmen, sich selber zu entwickeln, mit der Sache auseinanderzusetzen und eben nicht immer nur so in seinem Daily Work dann zu hängen. Auf der anderen Seite kann es ja so sein, dass man seine eigentlichen Aufgaben dadurch dann vielleicht vernachlässigt. Es gibt ja auch genügend Kollegen, die halt mehr irgendwo in XY-Shows unterwegs sind und gar nicht mehr im Restaurant stehen. Also daher, wie siehst du das?
Es macht wie immer, der Mix macht es aus. Das ist wie, wenn du nur auf Instagram unterwegs bist und auf den sozialen Medien. Ich glaube, dadurch kriegst du das Restaurant auch nicht nur voll. Das funktioniert nicht. Aber du musst eine gewisse Präsenz haben. Du musst auch ein gewisses B2B-Leben an der Stelle, dass, finde ich, in der gastronomischen Welt du auch wahrgenommen wirst, du auf Verkostungen, also ich überlege, wie kontinuierlich ich schon zu den Verkostungen ganz brav schon immer gelaufen bin und immer probiere und mache und tue. Es gehört aber einfach dazu, dass du dich einfach kontinuierlich weiterbildest und ein stetiges Probieren funktioniert halt nicht, ne? Dass du immer auf Zack bist und weißt, was jetzt gerade Phase ist an der Stelle. Ich finde wirklich, dass es ist immer noch mal was anderes, ob du vor Ort bist oder nicht da bist. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es auch funktionieren muss, wenn man mal nicht da ist. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass alle diese Philosophie leben an der Stelle. Ne? Also wir machen das wirklich sehr kontinuierlich, auch wenn ich nicht da bin. Aber alle Weine werden zusammen probiert, besprochen. Mein Blickwinkel auf das Gericht mit Kombination des Weins. Das kann dir hier jeder im Haus sofort sagen, zu jedem Gang. Und da habe ich, seitdem wir das so machen, eigentlich ein sehr gutes Gefühl mit drin. Aber ich weiß auch, es gibt einfach Sachen auch, die müssen stattfinden. Da muss auch manchmal auch ein gewisser Egoismus walten.
wie eine Weinreise nach Griechenland, wo ja auch der Gast letztlich erwartet, dass man,
richtig, genau,
dass man mal da war oder dass man in Spanien mal war oder in der Rioja oder in Bordeaux. Genau. Und man kann natürlich vieles im Urlaub an freien Tagen, aber eben nicht immer das dort machen, wenn man natürlich dann auch den Abstand, den Ausgleich braucht. Und das sind dann wahrscheinlich manchmal die Tage, wo du hier nicht zugegen bist, was aber auch schwierig ist, weil du ja eigentlich der Weinstar.
Und ich mache auch schon wirklich viel in meinem Urlaub, aber jetzt zum Ende Februar ist jetzt eine Reise verschoben worden in die Toskana. Ja. Das ist Montag und Dienstag. Aber es ist, also ich weiß, es ist ein Programm, was elementar sein wird für mein Weinverständnis, was das Chianti-Gebiet angeht. Ne? Also es wird einfach monumental sein. Es wird einfach einen extremen Sprung für mein ganzes Weinverständnis machen. Das ist einfach auch wichtig und auch und sich gerade täglich mit den Menschen auseinanderzusetzen und sie auch teilhaben zu lassen an dem Wissen und dem Gelebten, das brauchst du ja, weil wir vergessen ja oft, dass wir ja auch einfach, wir sind ja so übergreifend für so viele Themen verantwortlich. Das Gästeklientel, was zu dir kommt, das unterhält sich, wo es Urlaub macht, was es für Weinreisen macht. Die machen das ja auch alles parallel, ne?
Und es wird natürlich auch erwartet, dass man in dem kleinen Dorf südwestlich von Siena unbedingt mindestens auch 2 Wochen verbracht hat und genau den Pool an der Ecke links rechts kennt. Und da natürlich dann als kompetenter Ansprechpartner dort letztlich auftreten kann.
Ja.
Das ist manchmal der Brückenschlag, was das Ganze so schwer macht. Und Mut zur Lücke ist zwar wichtig, aber nach der dritten Lücke ist es irgendwie doof.
Genau, nein, und du musst es einfach, also ich glaube, da ist es immer gut, dass man da auch wirklich viele Sachen auch mit, auch gerade mit internationalen Gästen. Gestern hatte ich auch wieder Gäste und die kamen aus Kalifornien und konnte halt von meinem Ausflug letztes Jahr nach Kalifornien ins Napa Valley berichten. Und es ist halt einfach, ich bin für so eine Sachen, für so eine Momente super dankbar, weil das brauchst du auch einfach. Also das ist, dafür liebe ich den Beruf auch einfach, dass ich sowas machen kann und sowas kennenlernen kann und dadurch die Welt sehe, mich mit Menschen austauschen kann und trotzdem eine gute Zeit habe. Super wichtig.
Möchtest du ein Buch schreiben? Oder einen Film machen? Oder hast du da in diese Richtung irgendwas, wo du sagst...
Nachgedacht.
Ja.
Bis jetzt noch nicht.
Wahrscheinlich, weil der ICE gerade so schnell fährt,
ja,
dass man da gar nicht sagt.
Ja.
Das kommt dann irgendwann mit der Langeweile, wo man sagt, ach, du, eigentlich das wollte ich noch. Wolltest du mal Winzerin werden? Also willst du selber mal einen Wein machen oder kannst du dir das vorstellen? Würdest du dir das zutrauen oder sagst du, Schuster, bleib bei deinen Leisten und hey, das können die anderen.
Ich glaube, ich verkaufe dir den Wein und mache dir das Wine-Pairing dazu an der Stelle. Und ich gerne in Kooperation und mit der Idee, aber das Know-how, was die Winzer da mit draufbringen, ich glaube, ich bin da auch ein bisschen kälteempfindlich. Also es war ganz, Clemens zum Beispiel hat sein Weinpraktikum jetzt bei Clemens und Rita Busch gemacht und der hatte die ganze Zeit T-Shirt-Wetter dort. Als ich dort war, waren es 2 Wochen, 3 Schichten und Glühwein an der Stelle und ich muss sagen, ich habe jeden Augenblick darauf gehofft, dass die Sonne über die Marienburg blitzt, damit so ein Ticken wärmer wird und ich wirklich dann so gemerkt habe, boah, meine Finger... die sterben gerade.
Das finde ich auch so hardcore. Also ich habe gerade eine ehemalige Mitarbeiterin zum Weingut geschickt, 2 Wochen und da waren dann auch -7, -8 Grad. Sie mag Kälte, sie liebt Schnee über alles und sie hat gesagt, bitte lass es wärmer werden.
Ja.
Daher ist es schon in dem Bezug ein hardcore.
Aber wirklich so... Mit der Präzision und mit den Fingern. Du musst in einer gewissen Geschwindigkeit arbeiten. Es ist nicht irgendwie nur Sommelier gucken, schön hier, Fotos. Also wenn du wirklich so wirklich bedruckt, dass du auch mit dem Team mithalten kannst. Ist jetzt auch eine Weile her. Aber das ist schon, also da habe ich für mich gemerkt, hui.
Aber das ist so eine Frage, die ich selber auch ganz oft gestellt bekommen habe, ob man selber irgendwann mal Wein machen möchte. Und ich habe für mich auch ganz klar definiert nein. Also das sollen andere machen und man braucht ja auch so viel Zeit, um es wirklich dann gut zu machen und den eigenen Vorstellungen entsprechend dann auch zu gestalten. Wahrscheinlich ist das Produkt, was dann rauskommt, ohnehin anders, als man es selber gerne hätte. Und der Garten hat mir da immer eine gewisse Devotheit dann auch vermittelt, wo ich sagte, wow, so der Zyklus in einem Jahr ist so komplex und so schwierig.
Was mich extrem glücklich gemacht hat in der Zeit war, dass ich wirklich, ich bin sehr früh aufgestanden, war natürlich auch komplett meines ganzen Biorhythmuses, aber ich war um 7 Uhr fix und alle und habe so gut geschlafen. Also wirklich einfach nur hingelegt und fertig. Bis der Wind, also bis der Wecker wieder, also es passiert mir jetzt natürlich auch, aber das war schon mit der frischen Luft, das hat mir schon gut getan. So ist das nicht, ne? Aber ich glaube nicht für ein Leben lang könnte ich das in dieser Form
machen. Ich denke, dafür muss man auch irgendwie geschaffen sein. Oder ich finde es zwar interessant, dass es, ich habe das Gefühl, es gibt keine unglücklichen Winzer. Das macht wahrscheinlich nicht der Alkohol. Also sie haben irgendwie so ein Grundglück. Ich würde das der Natur irgendwie dann zuschreiben, dass das schon was Erfüllendes haben muss. Aber ich glaube, man muss dafür dann irgendwie gemacht sein. Wenn du ein Weingut hättest, also gesetzt dem Fall, du entschließt dich doch, das wäre dann wahrscheinlich in Portugal oder ein anderes Land, wo du sagen würdest, das könnte ich mir vorstellen. Da ein Weingut oder keine Ahnung, dann kein Weingut, ein Lokal zu haben oder meine Weinbar, mein Restaurant aufzumachen, die Rutz dahin zu transplantieren.
Ich glaube, das müsste jetzt gar nicht so weit nach Portugal sein. Also ich glaube, also was ich immer wieder total wertschätze, ich finde die Menschen in der Pfalz so cool. Also das ist wirklich, finde ich genial an der Stelle, auch mit einfach so diese Freude und dieses gut drauf sein. Es ist schon, so wie du auch gerade sagst, es ist schon sehr, es ist immer ganz anders. Gerade so auch so immer im krummligen Berlin.
Ich finde, Berlin hat sich gebessert. Also,
findest du?
Ja, ich fand, also früher war das richtig krass und jetzt mittlerweile, ich habe heute zwei Lächeln sehen.
Ja.
Aber vielleicht waren es Touristen.
Ja, alle sprechen Englisch, genau. Ja. Also
so. Aber die Pfalz ist, finde ich, schon spektakulär. Also die Lebensfreude, die dort gelebt wird, also auch im täglichen.
Ja.
Und wie auch selbstverständlich, also wie Wein da nicht das Happening oder das Event ist, sondern wie man es einfach genießt, wie so diese Lebensqualität.
Ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, die sind noch einen Schritt weiter, was Genuss angeht an der Stelle. Und jetzt mal nicht nur Saumagen an der Stelle, sondern wirklich, dass da auch noch mal ein bisschen anders auch die Kulinarik mitgelebt wird. Das merkst du einfach auch, wenn es weiter in den Süden geht. Das ist halt, da haben wir halt auch wirklich, finde ich immer so, dieses Nord-Süd-Gefälle. Also jetzt mal die Inseln ausgespart oben, die haben auch noch mal ein ganz anderes Standing. Aber ja, schon Unterschied, definitiv. Ja, verrückt. Aber ich weiß nicht jetzt, ob ich ein Weingut. Nein, also.
Ja, man muss.
Große Fragen.
Selbst wenn man die Fakten kennt, 25 Hektar, über 70% Riesling, 15% Spätburgunder, kann man dieses Weingut aus Bodenheim im Rheinhessen einfach nicht auf die Fakten runterbrechen. Es steckt so viel mehr in diesem Weingut. Seit über 200 Jahren als Familienbetrieb wird hier Weinbau betrieben. Und interessanter und witzigerweise wurde dieses Weingut bis zur Einheirat von Roland Gio im Jahre 1970 immer von Frauen geführt, so auch von Caroline Spanier-Geo, die zusammen mit ihrem Mann Hans-Oliver Spanier, in der Branche als HO bezeichnet, es geschafft hat, zwei Markenweingüter in dieser Weinlandschaft und das auf absoluter Spitzenebene zu etablieren. Selten ist ein Weingut so inbegrifflich für Riesling, für einen eigenen Stil, für eine eigene Handschrift, für einen ganz eigenen Weincharakter. Selten steht eine Frau im Gleichklang mit ihrem Mann, so ihren Mann, und symbolisiert eine ganz eigene Charakterdimension von Wein. Der Rote Hang, die Heimat von Caroline Spanier, die Heimat ihrer Weine, gilt dank einiger Produzenten, welche Hand in Hand zusammen an einem Strang gezogen haben, seit Jahrzehnten wieder als Sinnbild des typischen deutschen Rieslings, des über die Grenzen hinausstrahlenden Qualitätsweins, die Heimat einzigartiger Rieslingkulturen, die unvergleichlich sind. Seit 2006 wird das Weingut von Caroline Spanier und Hans-Oliver Spanier vom zweiten Familienweingut Battenfeld-Spanier geführt. Es gibt also Kühling-Giott und Battenfeld-Spanier als zwei getrennte Marken. In den letzten 10 Jahren wurden die Flächen erweitert, neu erworben, rekultiviert, neu bepflanzt und schonend in den Ertrag gebracht. Extrem renommierte Lagen wie Hebing, Öberg, Pettental, Rotenberg nennt das Weingut sein eigen. Die Bewirtschaftung erfolgt seit dem Jahre 2005 nach den Regeln des biodynamischen Weinbaus. Und das, was die Weine so besonders macht, lässt sich einfach nicht in Fakten, nicht in Worte, nicht in Beschreibungen kleiden. Man muss sie fühlen, man muss sie schmecken, man muss sie erleben, die Weine von Caroline Spanier. Vielen Dank für die Begleitung und vielen Dank für so besondere Weine. Und ein herzliches Dankeschön auch an die Firma Schlumberger, den Vertriebspartner in Deutschland für die Weine des Weingutes, für die Unterstützung des Podcasts und die Begleitung. Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei der Schlumberger Gruppe bedanken, zu denen die Häuser Schlumberger, Segnitz, Consiglio Vini und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg gehören. Dank ihrer sowohl wirtschaftlichen als auch händischen Unterstützung ist es uns möglich, dieses tolle Podcast-Projekt zu leben. Ein weiteres ganz riesiges Dankeschön gilt all den lieben Hörern, die dieses Projekt haben so schnell erfolgreich werden lassen. Danke für die vielen Likes, für die Kommentare, fürs Teilen, fürs Bewerten und einfach fürs Unterstützen und Dasein. Lieben Dank, es macht unfassbar viel Spaß. Nancy hat in der Tat das geschafft, wovon ganz viele ihrer Kollegen träumen. Und damit meine ich nicht die unzähligen Auszeichnungen, der ständige Lobgesang auf ihre Arbeit und ihre Person, die branchenweite Anerkennung, sondern dass sie neben all dem Erfolg so greifbar, so menschlich und so sehr sie selber geblieben ist. Ein auch für mich sehr prägendes Gespräch. Vielen Dank, liebe Nancy, dass du die Zeit genommen hast. Ich fand's bemerkenswert, mit wie viel Offenheit du scheinbar durchs Leben, aber auch durchs Berufsleben gehst. Ich finde es sehr beeindruckend, mit wie viel Respekt und in welcher gleichen Tonalität und Anerkennung du sowohl über Käfers als auch über Anton Schmaus als eben auch über das Rutz redest. Ich finde es toll, wie viel persönliche Einblicke du uns gestattet hast und dass du einfach genauso bist, wie du bist. Vielen Dank dafür. Es ist mit Sicherheit auch für mich ein Gespräch, was ich mehr und öfters als einmal hören werde. Denn jetzt schon beim Bearbeiten der Soundfiles habe ich gemerkt, wie viel extrem interessante Zwischentöne zwischen den einzelnen Gesprächselementen verborgen sind und wie viel Tiefsinn Nancy prägt. Da muss ich mich aber ganz schön ranhalten, denn ich freue mich natürlich auch schon auf die nächste Woche, auf die nächste Folge und auf unseren nächsten Gast. Kein geringerer als Gerhard Retter hat sich bereit erklärt, uns die ein oder andere Minute, nein, ich glaube bei Gerhard werden es eher die ein oder andere Stunde, zur Verfügung zu stehen und seine Gedanken zu diesem wunderschönen Beruf Sommelier, zu unserer Weinwelt, zu den Kollegen zum Besten zu geben. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ein ganz großes Dankeschön euch fürs Folgen, fürs Liken, fürs Kommentieren und fürs Teilen und für jegliche Art von Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Ein Element, das für uns in der Wahrnehmung und auch im persönlichen Antrieb immens wichtig ist. Daher wäre ich sehr dankbar dafür, wenn der ein oder andere sich kurz die Zeit nimmt und eine Bewertung oder einen Kommentar abgibt. Vielen Dank und auf ganz bald.
Ja, hallo, mein Name ist Jürgen Hammer. Ich arbeite jetzt als professioneller Sommelier seit etwa 36 Jahren. Bin jetzt seit 20 Jahren in Berlin, arbeite hier als Sommelier nach wie vor und leite seit 15 Jahren die Niederlassung der Deutschen Wein- und Sommelier-Schule hier in Berlin für die Sommelier-Ausbildung. Wenn ich so zurück überlege, Nancy war in der ersten Sommelier-Klasse, die ich damals vor, boah, das sind jetzt auch schon 13, 14 Jahre hier in Berlin übernommen habe. Und ich habe sie natürlich in sehr, sehr guter Erinnerung, auch noch aus der Zeit. Ja, wer hätte gedacht, dass da so eine Karriere draus wird? Also vielversprechend ist sie auf jeden Fall gewesen, die liebe Nancy, das kann ich sagen. Aber ich meine, wer hätte gedacht, dass sie dann am Ende auch Sommeliere im ersten Drei-Sterne-Restaurant in Berlin wird? Die Anlagen, wie gesagt, waren da, aber geträumt habe ich das natürlich nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, was kann man sagen über Nancy oder was kann ich über Nancy sagen? Also ganz ehrlich gesagt, irgendwelche schrägen Anekdoten habe ich nicht anzubieten. Aber ich denke, man kann Folgendes sagen. Ich habe Nancy als jemanden erlebt, der nicht so auf dieser Nerd-Schiene gewesen ist. Also niemand, der jetzt hingegangen wäre und den Ehrgeiz gehabt hätte, was weiß ich, alle
alle Premier Crus aus dem Burgund auswendig herbeten zu können oder eben halt sämtliche amerikanischen AVAs aus dem FF aus der Hüfte schießen zu können. Das war irgendwie nie ihr Ding. Aber sie hat schon sehr früh, auch in der Ausbildung damals, ein unglaubliches Gespür bewiesen. Und zwar ein Gespür in vielerlei Hinsicht. Ein Gespür dafür, was Weinqualität, was Klasse von Wein betrifft. Ein Gespür dafür, was Kunden wollen oder woran sie eben Spaß haben könnten oder womit man ihnen eine Freude machen könnte. Und vor allem auch ein Gespür hinsichtlich Speise- und Weinkombination. Also etwas, was auch bei ihr irgendwo aus dem Herzen oder auch aus dem Bauch kommt. Weniger etwas, was auf intellektueller Ebene funktioniert. Und ich glaube, das macht es so authentisch und macht es so zu einem besonderen Erlebnis, wenn sie eben eine Weinempfehlung macht oder wenn sie ein Menü mit Wein begleitet. Das auf jeden Fall, glaube ich, ist Teil des Erfolges, den sie ja unbestritten hat. Und das ist sicherlich auch der Grund für die vielen Ehrungen, die ihr vollkommen zu Recht auch in der letzten Zeit zuteil geworden sind. Kann ich an der Stelle auch nochmal gratulieren. Also Nancy, ein Mensch, der besonders ist, der mir, ja, ich kann schon sagen, auch als Kollegin ans Herz gewachsen ist. Ich freue mich immer, wenn wir uns sehen und freue mich auch sehr, dass sie da jetzt bei dir im Podcast mit dabei ist. In dieser Runde ist sie definitiv richtig aufgehoben und ja, ich wünsche alles Gute und hoffentlich bis bald mal. Ne? Danke.